Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Wie sehr hast du das WM-Finale gelassen?
Ich muss dir sagen, und da bin ich wirklich stolz auf mich immer noch, ich habe das Spiel um Platz 3 gesehen und ich habe es aufgesogen und habe mir in dem Moment spätestens des Abpfiffs dieses Spiel gesagt, ich werde sicherlich nicht dieses Anti-Fußballspiel des Finals Argentinien gegen Spanien angucken. Also eine Mannschaft, die wirklich kein Fußball spielen kann und nur rumtritt und im Schiedsrichter heult, und eine Mannschaft, die sehr gut Fußball spielen kann, aber keinerlei Interesse daran hat, attraktiv Fußball zu spielen. Nee, schauen wir nicht an. Deswegen, Finale habe ich nicht geguckt.
Marco, du bist echter Fußballfan. Ja. Ich habe das Spiel um Platz 3 auch gesehen, zur Halbzeit ausgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, ja gut, das ist ja nur Spiel um Platz 3, Spiel entschieden, um dann festzustellen, oh, 4:3, ich schalte mal wieder ein.
Ja, das war so dieses FIFA-Meme. Das erste zurückgelehnt gelben, und wenn du dann irgendwie 4:0 hinten bist, dann hat sich Papé mal gedacht, jetzt doch mal nach vorne lehnen.
Das war einfach geil. Aber ich möchte noch hervorheben, ich habe sowohl Weltmeister Spanien als auch Torschützenkönig Frankreich getippt.
Ich möchte hervorheben, ich habe sowohl Weltmeister Frankreich als auch Torschützenkönig Spanien getippt.
Das hatte ich, glaube ich, auch in einem anderen Tippspiel, das ich nicht so aktiv verfolgt habe, drinstehen, und habe mich dann am Ende irgendwie ein bisschen geärgert. Aber naja.
Das war wie immer maximal scheiße. Und jetzt ist nur die Frage, spielt der FC Ingolstadt dieses Jahr wie England gegen Frankreich oder wie Argentinien? Dass wir wie Spanien spielen, kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Aber ich meine, das können wir ja hervorragend heute beleuchten, ja? Weil nach nur 2 Monaten Sommerpause oder wie auch immer das war, kommen wir heute wieder zurück in das triste Leben eines Drittliga-Fußballfans. Und du motivierst mich wirklich sehr dadurch, dass du heute in einem schwarz-roten Trikot vor mir sitzt.
Und es ist auch noch im FC Ingolstadt-Trikot. Ja.
Das ist ein Leverkusen-Trikot, weil ein bisschen scheiße gewesen ist. Ja. Aber ich habe schon, es kribbelt schon ein bisschen dadurch. Ja. Also wenn du jetzt in so einem Man City-Trikot vor mir gesessen hättest, hätte ich gedacht, boah, nee, komm, lass. Aber das passiert ja in dem Haus hier nicht.
Nee, auf keinen Fall. Ja.
Aber wir zwei, wir könnten ja jetzt heute mal wieder richtig tief einsteigen. Hast du da Bock drauf?
Ja, ich glaube, einer muss das machen. Oder zwei müssen das machen.
Zwei müssen. Und dann nur 2 Leute da sind, werden es auch nur 2 Leute tun. Und in diesem Sinne vielleicht mal, Servus Schanzer, also alle, die heute wieder zu uns gefunden haben. Ihr habt es jetzt gerade schon mitbekommen, wir sind zu zweit. Und der kurze Exkurs vorher ging auch relativ kurz, weil wenn wir noch einen anderen Dritten dabei gehabt hätten, würde es irgendwie wahrscheinlich noch 10 Minuten weitergehen. Aber ich würde mich sehr gerne auf den neuen Hype-Train fokussieren, den ich mitgebracht habe.
Und wir sind alle schon gespannt, aber ich denke, es ist auch irgendwie so ein typischer Marco-Take. Insofern ist es für mich schon auch wirklich absehbar.
Es ist so ein typischer Marco-Take.
Aber insofern, wir lassen mal die Katze noch ein bisschen im Sack, oder?
Und ja, natürlich.
Die später raus.
Die Spannungskurve muss aufgebaut werden. Und wir müssen also auf diesen Höhepunkt uns hochsteigern. Und ich habe so Bock, wir haben jetzt noch eine Woche Zeit, bis die Saison anfängt und spätestens dann wahrscheinlich mein Hot-Take schon wieder crumbled.
Deswegen. Weil er sich im Toto-Pokal unter der Woche noch verletzt oder so. Naja, Wir fangen mal vorne an.
Wir fangen auch mal ein bisschen langweiliger. Ach, es ist langweilig, das ist ja auch nicht. Wir fangen mal mit anderen Personalien an. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worüber wir letztes Jahr dann schon geredet haben am Ende der Saison. Also Beiersdorfer war ja schon weg.
Genau, und Flo Günzler war auch, glaube ich, schon
abgegeben. Ja. Und Flo war als Geschäftsführer Finanzen und Organisation, ich muss mir die offiziellen Titel hier vor mir immer durchlesen, damit ich nichts durcheinander bringe.
Du hast sogar die Telefonnummer von ihm aufgeschrieben.
Und die E-Mail-Adresse, das kann ich auch durchgeben, wenn ihr möchtet. War ja schon bestätigt. Und dann ist das, also was mir so ein bisschen Fragezeichen irgendwie immer ins Gesicht gezaubert hat, aber vielleicht siehst du das anders, weißt du, diese ganze Thematik, es hieß immer, ja, Harald Gärtner kommt zurück, vielleicht, oder doch, und dann, oder doch nicht, und dann lief aber ja die Kaderplanung schon fleißig, und wir haben eine neue Verpflichtung nach dem anderen, und dann hieß es dann zwischendurch auch irgendwann, neuer Koordinator für Scouting und Kaderplanung vorgestellt, Rigo Hof, meinem Leben noch nie gehört, der Mann sieht aus, als wäre er in dem Geschäft schon auf der einen oder anderen Stelle irgendwie mal aufgetaucht. Und ich habe irgendwie in dem Moment, und auch der Turnaukurier hat, glaube ich, die Titel, so Harald vom Tisch, so ungefähr. Also wenn wir jetzt einen neuen Kaderplaner haben. Und da habe ich ja dann irgendwie auch angefangen zu zweifeln und habe mich gefragt, ob das dann noch so kommt. Jetzt, weil, brauchen wir nicht spoilern, was weiß jeder. Einen Monat später oder so hieß es dann doch, Welcome back, Harald Gärtner. Und jetzt frage ich mich auch schon wieder, was jetzt die unterschiedliche Aufteilung zwischen dem Geschäftsführer Sport und Kommunikation, Harald Gärtner, und dem Koordinator für die Kaderplanung am Ende des Tages wirklich ist.
Ja, das ist lustig, weil wir ja im Endeffekt über die letzten Jahre immer mal wieder diskutiert haben, wie ist denn die Aufteilung in der Geschäftsführung. Und man hatte jetzt eigentlich gehofft, okay, jetzt wird es dann irgendwie klar strukturiert oder so. Und jetzt sitzen wir im Endeffekt wieder da und haben wieder eine Konstellation, die zumindest nach außen nicht jedem sofort klar ist, die noch mehr Köpfe eigentlich drin hat in einer Phase, in der man eigentlich gesagt hätte, will man ja vielleicht auch ein bisschen Geld sparen mal. Und ja, es ist ein bisschen...
Ich habe leider nicht die Handynummer von Rigo Hof hier stehen, ich könnte sie anrufen. Aber ich kann dir, also was es zumindest schon mal irgendwie versucht, halbwegs transparent zu machen, ist ja, dass der Koordinator Kaderplanung heißt. Scouting und Kaderplanung. Heißt, wenn ich jetzt irgendwem auf die Finger hauen will wegen der Kaderplanung, ist es ja eigentlich dann Rigo Hof, oder?
Ja, aber ich denke schon, dass da Harald Gärtner auch stark seine Finger mit im Spiel hat. Also es ist mir nicht ganz klar, wie viel ist da quasi jetzt eine Ersatzstelle gewesen, solange Harald noch nicht als Geschäftsführer FC Ingolstadt irgendwie auftreten darf. Und wie viel wird dann tatsächlich langfristig Rigo Hof quasi für die erste Mannschaft zuständig sein. Also ich glaube schon, dass sich Harald das auch nicht komplett nehmen lässt, da die Tätigkeiten zu machen. Also vielleicht ist da Rigo Hof dann auch einfach irgendwie eher operativ irgendwie tätig für Vorselektierung, dann irgendwie letzte oder Vertragsgespräche und so weiter. Aber also
für die Spannung. Bei Beiersdorfer und Grillitsch ja auch so eine Kombination.
Genau, also im Endeffekt scheint es ja da einfach was zu geben, dass es irgendwie nötig ist, da das doppelt zu besetzen, was man von außen irgendwie nicht erkennt. Andererseits ging es ja auch, dass man Grillitsch irgendwie mehr oder weniger rauswirft, sich auf eine Vertragsauflösung einigt oder wie auch immer und dann sagt, ja, die Beiersdorfer führt das jetzt in Personalunion weiter. Also es ging ja dann auch, also so ganz klar ist es mir nicht. Man könnte da wieder stundenlang drüber diskutieren. Insgesamt finde ich die Konstellation drei Geschäftsführer plus noch eine Entscheidkraft jetzt mal auf dem Papier als Kaderplaner schon auch gefährlich, weil sich natürlich dann irgendwie viele Leute entweder ja, gegeneinander ausspielen können, vielleicht auch Zuständigkeiten nicht ganz klar sind, wo hört was auf, wo fängt was anderes an. Also wenn was schief läuft, dann finde ich, ist es da auch einfach, die Schuld auf jemand anders zu weisen.
Ja. Ich meine, vielleicht Hot Take, ist wahrscheinlich kein Hot Take, aber ich meine, der Harald wurde ja relativ spät kommuniziert in dieser Sommerphase, was ja wohl auch irgendwie damit zusammenhing, dass er noch unter Vertrag in den USA stand. Und vielleicht ist es jetzt auch irgendwie zu weit aus dem Fenster gelehnt. Also ich glaube, das wäre sicherlich auch nicht gut nach außen angekommen, wenn du niemanden offiziell verkündet hättest, der sich für die Kaderplanung zuständig sieht. Und du quasi mit einem fast vollständigen Kader dann erst Harald Gärtner vorstellst. Da wäre ja auch die Frage aufgekommen, ja, und wer zur Hölle hat jetzt gerade diesen Kader geplant?
Genau, es ist ja auch unseriös gegenüber Spielern, die du verpflichten willst, wenn du dann irgendwie mit jemand auftrittst, der irgendwie entweder nur irgendwie so im Hintergrund arbeitet und noch gar kein offizielles Mandat hat oder wo im Zweifel irgendwie gar niemand auftritt oder halt, da weiß ich nicht, der Präsident dann irgendwie aktiv werden muss vom e.V.
Also die These steht so ein bisschen im Raum. Wir haben jetzt unser Dreier gespannt. Zum Dreiergespann kommen wir ja gleich. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie noch von zwei von drei geredet, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob wir den ersten schon mal, den letzten Mal gesprochen hatten. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie lange dann diese vierte Position, ob die dauerhaft irgendwie wirklich diese Kaderplanung begleitet oder ob es halt Harald wird. Ich glaube, versprochen hat man uns ja schon irgendwie, dass es halt in der Form, dass halt jetzt wirklich wieder ein Geschäftsführer Sport kommt, der auch wirklich aktiv in dieser ganzen Kaderplanung ist und eben nicht wieder zu fern, wie es vielleicht dann Beiersdorfer zwischendurch war. Ja, und die dritte Position gerade schon gesagt, und ich bin, wie gesagt, vielleicht hatten wir das letzte Mal auch schon, oder? Ja. Mit Markus Grünberger, Geschäftsführer Marketing und Sponsoring. Da kann man ja gleich, möchtest du gleich den ersten aufmachen? Jetzt haben wir, also wir haben ja jetzt ja Team Kraft immer noch auf unserem Trikot. Und die Frage, die mich da in dem ersten Moment umgetrieben hat, ist, wissen wir, ob dieses Sponsoring von Team Kraft ein längerfristiges war oder ob das ein jährliches war? Weil ich glaube, ich bin irgendwie in meinem Kopf davon ausgegangen, die sind so kurzfristig über den einen oder anderen Kontakt zustande gekommen und die sind jetzt mal zwischendurch für ein Jahr da. Und bin eher davon ausgegangen, dass wir jetzt wieder anders kriegen. Aber das war ja irgendwie gar nicht offiziell zur Debatte, ne?
Wie du es schon richtig gesagt hast, mir war das auch irgendwie eher so als ein Jahr des Engagement verkauft worden. Und man schaut sich dann nochmal neu um. Man weiß aber natürlich nicht, wie die Vertragslage ist. Vielleicht gab es auch einfach eine Option, die Teamkraft gezogen hat und damit eben verlängert hat. De facto wirkt es halt für mich so, ohne irgendwelche Zahlen zu kennen. Das haben wir letztes Jahr relativ spät als ja, gefühlte Notlösung irgendwie bekommen, zu dann wahrscheinlich auch nicht den besten finanziellen Bedingungen. Die werden jetzt dieses Jahr nicht unbedingt besser sein. Das muss jetzt kein Vorwurf gegenüber einem neuen Geschäftsführer sein, aber insgesamt hatte ich gehofft, dass da vielleicht was anderes auf der Brust ist und natürlich auch einfach vielleicht nochmal was Attraktiveres, Finanzielles dann dabei rumkommt.
Dafür hast du jetzt was anderes am Arsch.
Ja.
Das ist ja
SI Electronics ist zurück.
Die du jetzt noch gerade auf der Brust trägst, für alle, die hier den Videopodcast nicht sehen, den wir nicht haben. Da muss ich wirklich die Frage stellen, wer sagt sich dem Kügel am Arsch kleben? Dafür zahle ich richtig Asche. Also diese Arsch-Sponsor-Geschichte, weiß ich nicht. Also weiß ich wirklich nicht. Aber ist ja nett, ist ja schön, dass sie uns Geld dafür geben, aber das sehe ich irgendwie, wenn du beim FC Bayern noch irgendeine Werbefläche willst und ich klebe mich da notfalls hinten irgendwie an den Hintern. Okay, aber bei uns und gleichzeitig habe ich vorne Team Kraft in Neongrün draufstehen. Jeder wie er will, oder? Ist schon okay.
Ja, also auch da wissen wir natürlich nicht irgendwie über die Hintergründe, aber ich finde, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es schon auch interessant. Die sind relativ von 0 auf 100 bei uns auf die Brust gekommen. Auch damals, weil sie sich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mit dem Brustsponsoring bei Mannheim verscherzt hatten. Die kommen ja auch irgendwie aus Mannheim und waren dann aber auch schnell wieder weg. Und ich meine auch mehr oder weniger ganz weg. Und jetzt flammt das wieder irgendwie so neu auf. Also es wirkt auch irgendwie fast so ein bisschen wie, keine Ahnung, Geschäftsführer weg und deswegen geben wir euch nochmal eine Chance oder irgend sowas. Also sehr viel Spekulation.
Ich mache auch das Thema jetzt gar nicht wieder auf, ob ich als so eine Firma, die nicht mal regional irgendwie ist, jetzt hier bei so einem Verein der dritten Liga mich auch noch auf den Arsch malen würde. Also wie gesagt, Mannheim, okay, SC Electronics ist auch sicher B2B, oder? Also wen juckt's?
Das ist ja eh, das ist interessant. Also keiner von uns weiß bisher,
was machen die,
was die eigentlich machen. Ja,
ja, super. Also ich will euch das nicht ausreden. Ja, ist super, dass wenigstens irgendwer an uns glaubt, aber es gibt echt andere Werbeflächen, Leute. Egal. Ja, also Arsch-Sponsoring wurde ausgebaut, das ist schon mal ein Anfang. Sonst haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, wobei das wird wahrscheinlich, merkst du natürlich auch erst dann so im Laufe der Saison vielleicht, ob dann ein bisschen weniger Werbebanden mit Eigenwerbung rumlaufen diese Saison, ja, ob sich da irgendwas tut. Das Brustthema, wie du sagst, wir wissen nicht, ob da ein bestehender Vertrag war und es keine Alternative war, diesen Brustsponsor wieder zu ändern. Deswegen, da kann man, glaube ich, nicht wirklich seriös drüber diskutieren. Aber jetzt schauen wir mal. Also jetzt haben wir wirklich drei Leute, die sich einem eigenen Bereich widmen und eben nicht mehr diese Didi-Bayer-Personalunion. Ich frage mich wirklich, weil vorher schon mal gesagt, dass der Verein der Geld sparen muss, verdienen die drei jetzt so viel wie der Didi zusammen?
Und wie lange muss man Didi noch zahlen? Also das sind ja alles irgendwie schon berechtigte Fragen, die man jetzt uns wahrscheinlich auch nicht beantworten muss, aber die unterm Strich natürlich dann irgendwo ja, einfach das Budget ergeben.
Ja. Ja, aber deswegen da, ja, ich glaube, ich bin grundsätzlich mal zufrieden mit der Ausgangslage. Vollkommen okay. Die Frage mit Drigo wird sich klären. Die Frage, ob der Wasserkopf zu groß ist, wird sich auch klären. Aber ich meine, wir müssen es ja auch anders machen, als vorher war. Vorher hat es ja nicht richtig funktioniert.
Ja, also ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt und ich glaube, das merkt man schon auch mit den Stimmen aus dem Vereinsumfeld aktuell, dass vor allem Harald Gärtner für diesen Verein brennt und da frischen Wind reinbringt. Und das ist, glaube ich, ich bleibe dabei, das, was dieser Verein dringend braucht. Und wenn diese Konstellation mit diesen drei Leuten in der Geschäftsführung untereinander funktioniert, dann finde ich es gut. Sobald es, glaube ich, da ein bisschen hakt, kann es gefährlich werden. So, das ist mein Tag dazu.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es nicht hakt. Ja, so viel zur obersten Riege. Ich würde sagen, ich weiß nicht, gefühlt gab es in den Riegen darunter auch unglaublich viel Stühlerücken. Also mit neuem Leiter NLZ, mit zwei Ex-Schanzern, die wieder irgendwie eine neue bzw. andere Position inzwischen haben. Tobi Schröck, schön, dass er da ist, aber Individualtrainer im NLZ kann ich mir noch gar nicht so viel darunter vorstellen für Tobi Schröck, aber es ist ja schon mal gut, dass er eine Position gefunden hat.
Ja, finde ich auch top. Also ist einfach, wenn man so ein bisschen mit ihm nach seiner Zeit beim FC Kontakt hatte oder auch nur seine Social-Media-Profile verfolgt hat, ist es auch einfach jemand, der sich mit dem Verein identifiziert, der, glaube ich, mittelfristig auch sich vorstellen kann, im Fußball zu arbeiten. Und dann ist es wunderbar, dass er hier irgendwie seine ersten Schritte in dem Bereich irgendwie gehen kann. Also freut mich extrem und ist einfach, wir reden so oft über Identifikation. Vielleicht ist jetzt Tobi Schröck für dich oder mich nicht die Identifikationsfigur Nummer eins, aber ich glaube, das sind bei anderen Fangenerationen, die vielleicht auch die Bundesliga gar nicht mehr so aktiv mitverfolgt haben, ist er definitiv seit dem Bundesliga-Abstieg einer der konstantesten Spieler hier gewesen, oder also der am längsten da war. Und
anderer, der jetzt die nächste Position begleitet, Nico Antonić. Das ist ja auch irgendwie lustig, irgendwie, weiß nicht, weil Nico Antonić, der war ja auch gar nicht so lange bei uns irgendwie in der Profirolle, oder? Aber irgendwie, der hat ja irgendwie einen Narren gefressen an uns scheinbar. Also ich fand das ja damals irgendwie schon interessant, der war doch, glaube ich, dann auch irgendwie bei einer Mitgliederversammlung so random drin, dass er noch keine offizielle Rolle hatte. Da bin ich schon gedacht, was macht er hier? Und inzwischen ist er jetzt irgendwie auch, ich weiß nicht, welche Rolle das ehrlich gesagt dann am Ende des Tages ist, kannst du mir wahrscheinlich sagen, aber jetzt auch im Trainerteam der ersten Mannschaft als ein Co-Trainer dann quasi.
Also mehr als das weiß ich jetzt auch nicht genau, wie sich da die Co-Trainer dann untereinander irgendwie aufstellen. Aber ist ja, glaube ich, dann dem geschuldet, dass Patrick Schönfeld, der ja eigentlich letzte Saison irgendwie als Grujew da irgendwie abgeworben wurde, ich glaube von Düsseldorf, dann von der U21 in die erste Mannschaft als Co-Trainer hochgezogen wurde, jetzt wieder ins NLZ gewechselt ist. Und deswegen ist Antonić als Co-Trainer in die erste Mannschaft gerückt. Wenn ich das jetzt irgendwie richtig gerade zusammenbringe. Ja. Aber zu Antonić noch, also glaube ich, war auch damals schon, als er quasi den Verein als Spieler verlassen hat, irgendwie relativ klar, dass er hier irgendwie einen Anschluss nach seiner Karriere machen will. Also ich glaube, er hat damals auch irgendwie so eine Art Empfehlungsschreiben oder irgendwie sowas bekommen. Deswegen hat mich das damals nicht gewundert, als er wieder hier aufgeschlagen ist. Und kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal drauf, ist ja auch irgendwie in diesem ganzen Icon League-Universum auch irgendwie ein bisschen aktiv, auch mit Patrick Schönfeld und so. Also das passt ja auch irgendwie da alles zusammen.
Alles kommt zusammen in diesem Laden. Wertungsfrei. Wir kommen am ersten Ende noch wertungsfrei. Ja, ansonsten wieder Stühlerücken geht weiter. Also neuer Trainer U21, neuer Torwarttrainer. Wie du gerade schon gesagt hast, Patrick Schönfeld jetzt dann NLZ-Leiter. Und das ist aber irgendwie das meiste, was hier irgendwie an Stühlerücken passiert ist. Schon einiges.
Ja.
Sonst irgendwas zu Personalien außer der des Kaders erstmal, oder? Also jetzt haben wir genug über die sportliche Leitung gesprochen drumherum. Jetzt geht's nochmal um die Spieler. Und also ist es dieses Mal ja definitiv nicht der krasse Umbruch, wie es irgendwie jetzt gefühlt die letzten 47 Jahre war. Zumindest im Kader nicht. Ja? Wir haben drumherum einen guten Umbruch, aber jetzt im Kader nicht. Und wenn man sich mal die Abgangsseite anschaut, es sind schon einige Namen weg, aber ein paar davon halt auch nicht groß verwunderlich. Also einfach mal Leihspieler, die halt irgendwie weg sind, haben wir eh schon besprochen, mit dass Kehrer zurückgeht, Sturm zurückgeht, Frederik Christensen zurückgeht, also die Laien erstmal alle irgendwie weg sind. Also alle Leihspieler, die wir vorhatten, sind irgendwie weg. Und dann Spieler wirklich abgegeben, ist relativ übersichtlich, würde ich sagen.
Ich glaube, die meisten hatten wir ja wirklich beim letzten Mal auch schon auf dem Schirm, wurden ja dann viele irgendwie beim letzten Spiel schon verabschiedet, soweit ich mich erinnere. Der einzige, den ich quasi nicht auf dem Schirm hatte, war Bisuschkow.
Ja, Wobei ich nicht vergessen, aber dass der beste Rechtsverteidiger seiner Generation nach Ulm wechselt.
Da weiß ich jetzt auch nicht genau, wurde der verabschiedet? Ich glaube nämlich auch nicht. Also so wahrscheinlich sind Hoppe und Besuschkow. Ja, oder zumindest wurden sie, ich glaube schon.
Letztes Spiel? Ja, war nix.
Marco, du kommst immer 2 Minuten vor Anpfiff.
Nein, ich bin extra für gekommen.
Okay.
Da war nichts. Ich war gar nichts. Nichts Relevantes. Ja. Auf jeden Fall, ja, Besuschkow ist auf jeden Fall irgendwo neu und Besuschkow hat mich eigentlich auch ein bisschen überrascht. Also ich glaube, das ist der einzige Abgang, von dem ich dachte, huch, echt? Also ich meine, jeder, der uns jetzt ein bisschen hört, der weiß, dass wir jetzt nie himmelhoch jauchzend über Besuschkow gesprochen haben, aber es ist halt schon einer, der immer solide, teilweise auch ein bisschen mehr solide war und halt da schon auch eine gewisse Erfahrung in dieses Mittelfeld gebracht hat.
Ja, also hat damals ja nach seiner Verpflichtung direkt irgendwie sehr viel Konstanz reingebracht, vorletzte Saison quasi. Und letzte Saison relativ unauffällig gespielt, aber halt eigentlich ein Dauerbrenner gewesen auf einer zentralen Position. Das ein oder andere Tor dann erzielt, also schon auch ja, mit Torbeteiligungen auf jeden Fall. Auch in einem guten Fußballeralter mit 29, wo ich eigentlich schon davon ausgegangen wäre, dass er weiter Teil einer zentralen Achse irgendwie bleibt. Das hat mich so ein bisschen getroffen und natürlich dann auch einfach halt, dass er ligaintern zu Duisburg wechselt, ist einfach ein Zeichen, dass wir irgendwie akzeptieren müssen, dass wir auch Spieler an Vereine verlieren können, weil ich glaube schon, dass wir Besuchskopf halten wollten und es halt einfach nicht zu einem Vertrag gekommen ist, der für beide Seiten gepasst hat, an einen Verein, der letztes Jahr Aufsteiger war. Mein Duisburg, klar, ist vielleicht auch nicht der typische Aufsteiger in dem Sinne, aber muss man so, glaube ich, hinnehmen und akzeptieren und das Beste draus machen. Aber also
ansonsten, wie gesagt, relativ wenig passiert in der Abgangsseite. Hoppe, wie gesagt, aber ist eh nie so richtig warm geworden bei uns. Die ganzen Leihspieler, Gustav Christen sind halt, ja, hat ja schon viel gespielt dann am Ende.
Ja, also von den Leihspielern hätte ich jetzt auch gesagt, klar, Sturm hatten wir auch beim letzten Mal schon viel darüber diskutiert, dass er halt einfach enormes Potenzial hat, dass er zum Beispiel am letzten Spieltag dann irgendwie gezeigt hat. Ist jetzt, glaube ich, in die zweite Liga zu Braunschweig gewechselt. Ja. Mit Sicherheit ein Niveau, das er spielen kann, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber so ganz hat er uns halt unterm Strich auch nicht überzeugt, dass man dann vermutlich schon eine ordentliche Ablöse auch irgendwie die Hand hätte nehmen müssen. Bei Christensen, glaube ich, gab es, also bei Gustav Christensen gab es auch, glaube ich, eine Kaufoption, die aber dann wahrscheinlich auch einfach halt in der Höhe war, dass man gesagt hat, dann vielleicht doch einfach jemand anderem nochmal eine Chance geben. Und ja, jetzt zuletzt, ich glaube auch erst zum 1.8. oder zum 30.7. ist ja die Leihe von Mats Borchers dann ausgelaufen in Helsinki, der dann tatsächlich mit Kaufoption ja verkauft wurde.
Weiß man da wie viel?
Nee, also steht hier auch bei Transfermarkt ein Fragezeichen drin. Aber also ich fand es halt irgendwie ganz lustig, dass wir im Endeffekt dann, wenn man das so ein bisschen noch verfolgt hat, wie Borchers dann in Helsinki gespielt hat, hat er halt da dann jetzt auf einmal eingeschlagen und getroffen. Das heißt, wahrscheinlich haben wir dem auch irgendwie eine 20.000 Ausstiegsklausel irgendwie gegeben, um dann irgendwie zu hoffen, dass er vielleicht tatsächlich da bleibt.
Oder minus 15.000.
Ja, und
wir zahlen das Gehalt noch weiter, Hauptsache ihr nehmt ihn.
Am Ende hat er vielleicht doch zu seiner Form gefunden, also es ist halt immer so unglaublich schwer einzuschätzen, wie das Niveau der ersten finnischen Liga ist. Aber
das sagen, auch in der deutschen dritten Liga. Grilic Unrecht getan haben.
Ja, das, ich weiß nicht.
Holt Grilic zurück.
Schafft noch einen fünften Posten.
Who the fuck ist Rigo Hof? Holt Grilic wieder. Ja, keine Ahnung. Es sei auch dem Boyers ja, nur gegönnt, dass er da jetzt wieder in Form findet, weil ich finde es irgendwie nichts. Irgendwie finde ich nichts trauriger als so ein Stürmer, der mal irgendwo einen Lauf hatte, wechselt und dann halt in so einen Strudel der Scheiße kommt. Siehe Tim Heikel. Also der jetzt dann auch irgendwie bei Duisburg ja keinen richtigen Stich gesehen hat und jetzt zu Ferl ist. Ja. Und mal gucken, aber klar, Ferl hat irgendwie alles Offensive abgegeben, was gut schießen konnte. Deswegen hat er vielleicht eine gute Position. Aber der kam halt hier mit echt guten Anlagen. Kacke, 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 wechselt kacke und dann... ja, ich finde es halt schon, deswegen, ich gönne da jedem, der relativ schnell aus so einem Loch wieder rauskommt.
Ja, pray for Ferl an der Stelle. Dann.
Und damit auch zur Saisonprognose beim ersten Abstand. Ja.
Das hat die letzten Jahre ja schon super funktioniert.
Später. Ja, also klar, wissen wir alle, müssen wir trotzdem einmal laut aussprechen, Marcel Kostli ist weg. Ja. Dann Kai Eisel ist weg und hat immer noch keinen neuen Verein.
Ja, wenn der sich mal nicht verbuchert hat.
Hab nur irgendwo gelesen, Gasttraining in Heidenheim gemacht. Keine Ahnung, also ja, spannend. Auch ihm sei gegönnt, dass er irgendwo gut unterkommt, aber damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Deswegen, also jetzt mal so, wenn man das ja einfach mal so nimmt, ja, dann haben wir ja gerade schon mal relativ gut rausgearbeitet. An Stammspielern gegangen ist Max Pesuschkow, Marcel Kostli, irgendwie dann in der Rückrunde Gustav Christensen, ja, irgendwie sehr viel auf dieser Rechtsverteidigerposition, rechte Schiene. Und Kai Eisel.
Genau.
Ja. Das sind die Positionen, die jetzt mal zum letzten Stand vakant geworden sind. Bei welchen dieser Positionen würdest du sagen, ist dadurch akuter Handlungsbedarf entstanden?
Naja, also dass wir auf der Außenverteidigerschienenposition grundsätzlich irgendwie Bedarf haben, war, glaube ich, auch vor dem Abgang von Gustav Christensen schon da. Pesuschkow habe ich vorher schon ausgeführt, dass ich ihn als zentralen Spieler oder als Teil einer Achse irgendwie gesehen habe. Da auf jeden Fall. Tor, glaube ich, müssen wir nochmal differenziert besprechen. Und auch wenn wir jetzt keine, oder jetzt in deiner Aufführung kein Stürmer irgendwie drin war, dann war ja auch irgendwie klar, dass wir irgendwie Sturm nochmal irgendwie nach.
Ja, genau, vielleicht ganz gut. Würde ich nämlich noch kurz anschließen dran. Das eine ist, also wir haben jetzt gerade schon gesagt, ja, okay, klar, Kostli ist ein Riesenloch auf diesem rechten Flügel. Dann rechte Schiene war ein Thema. Das Bischof 8er, 10er, wie auch immer, 8er wahrscheinlich, ist ein Thema. Und du hast ja gerade schon mal gesagt, Sturm hatten wir eh ein Thema. Und wenn man da irgendwie anschließen will, hatten wir, glaube ich, sowieso auch irgendwie ein Thema auf der linken Schiene, weil Rosenlöcher war halt so Bastjo und hat man ja letztes Jahr schon gesagt, irgendwie ist das zu dünn, dass da irgendwie dahinter kommen. Und links vorne, also eigentlich das komplette, die komplette Offensivreihe ist ein Thema. Ja.
Genau, weil im Endeffekt ja mit Kostli eigentlich einer gegangen ist, der da alles gespielt hat und den Laden
zusammengehalten hat. Und links halt Sturm und Kehrer weg sind und,
ja,
und so. Also deswegen die ganze Offensivreihe ist ein Thema. Und wenn man es jetzt mal umdreht, weil das ist eigentlich, worauf ich raus will, ich glaube am wenigsten Thema ist mit Innenverteidigung. Die drei Innenverteidiger, die letzte Saison Rückrunde komplett Stamm gespielt haben, sind alle drei noch da. Heißt, da stehst du, glaube ich, irgendwie ganz gut. Wir haben mit Mayuki verlängert. Wir kommen ja gleich noch zu den Zugängen, aber heißt, da stehst du ja wahrscheinlich ganz gut. Aber sonst haben wir schon so ein paar Baustellen irgendwie existent. Torwart hast du gerade schon mal gerade differenziert betrachten. Willst du es gerade schon differenziert betrachten? Was meinst du damit?
Ja, also man kann ja irgendwie sagen, wir haben hier wieder mal meine Taktiktafel vor uns liegen, auf der ein Haufen Namen gekritzelt sind. Dieses Mal gar nicht mal so irgendwie ins System gepresst, sondern einfach irgendwo
Ich möchte kurz spoilern. Sonst standen da Namen drauf. Die haben keine halbe Profiminute in der ganzen Saison bekommen. Aber Martin hat die alle ausgegraben von U15 aufwärts. Diesmal hat er sich professioneller verhalten und hier stehen wirklich Spieler drauf, die wahrscheinlich auch für die erste Mannschaft relevant sind.
Genau, professioneller ist genau das Wort, das wir alle gesucht haben. Naja, aber also gefühlt sind es auch mehr Namen als sozusagen letztes Jahr, oder? Also der Kader ist schon noch
ist riesig. Richtig,
oder? Also ich bin mal gespannt, ob da noch der ein oder andere Abgang dann irgendwie sich andeutet. Ja, aber dann lass uns doch tatsächlich mal irgendwie im Tor nochmal anfangen, oder?
Ja.
Da muss ich sagen, also einerseits natürlich cool, dass wir mit Ponat, Klein und Esslinger jetzt einfach drei Torhüter haben, die unser NLZ durchlaufen haben. Ich glaube auch nicht nur irgendwie in dem letzten Jahr oder so, sondern schon auch länger. Gleichzeitig bin ich gespannt, ob das so fliegt. Also im Endeffekt verlassen wir uns jetzt halt einfach darauf, dass Ponat die Nummer 1 ist, wenn ich das richtig verstehe, der einfach die ganze bzw. dreiviertel der Saison letztes Jahr ausgefallen ist. Haben den Spieler abgegeben, der uns im Endeffekt letztes Jahr, sagen wir, ob es zu drastisch ist, aber im Endeffekt den Arsch gerettet hat. Und ich glaube, dass wir ohne Kai Eisele wahrscheinlich in akute Abstiegsangst geraten wären.
Ich war in akuter Abstiegsangst.
Du warst zwischenzeitlich auch in einer akuten Aufstiegshoffnung. Also
ich war überall letztes Jahr.
Also, ich meine, ich verstehe, dass man auch Klein, der ja quasi letztes Jahr dann schon die letzten Spiele bekommen hat, indem man ja durchaus offenbar das Potenzial sieht, von dem du, wie ich es weiß, nicht 100% überzeugt bist, aber ich meine, wenn man ihn tagtäglich im Training über Jahre hinweg sieht und quasi der Meinung ist, man kann ihn aufbauen und man sieht das Potenzial, dann macht es auch durchaus Sinn, ihn wahrscheinlich zur Nummer 2 zu befördern, anstatt ihn irgendwo als Nummer 3 versauern zu lassen. Aber in so einer zentralen Position dann eigentlich gar keinen erfahrenen Torhüter noch als Backup irgendwie zu haben, geht aus meiner Sicht mit einem gewissen Risiko einher.
Du versuchst es noch sehr pragmatisch, diplomatisch auszudrücken. Ja, wir verlassen uns darauf, dass Pronat einfach an das anknüpft, was er letztes Jahr in 5, 6, 7 Spielen zeigen konnte und dann halt raus war. Und ich muss sagen, weil du es gerade schon gesagt hast, ich bin nicht ganz überzeugt. Also der Satz, der, glaube ich, für mir und auch für ein paar Leuten um mich herum am meisten gefallen ist, dass der Kleine im Vorstand war, naja, der wird's nicht. Und das ist natürlich jetzt eine sehr kleine Stichprobe und sehr, wie du schon sagst, halt in ein paar Spielen mal gesehen und da können andere Leute natürlich besser einschätzen. Aber ein gutes Gefühl gibt mir das nicht. Wenn der Pona dieses da durchzieht und einfach so geil spielt wie am Anfang letzten Jahres und fit bleibt, dann haben wir kein Thema. Und vielleicht kann es auch sein, dass wenn ein Pona ausfällt, Klein da sich ins Rampenlicht spielt. Er hat ja auch relativ viel irgendwie jetzt in den Testspielen dann auch noch gespielt am Ende. Gegen Heidenheim ein bisschen gestartet, oder?
Ja, also insgesamt fand ich das interessant, dass quasi gestern bei dem letzten Testspiel eine Woche vor Saisonstart nochmal irgendwie 10 Wechsel zur Pause stattfinden und da gefühlt jetzt auch noch nicht irgendwie die erste Elf komplett irgendwie oder sich eingespielt hat, sondern da schon noch viel Wechsel war. Das fand ich zu dem Zeitpunkt der Vorbereitung ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Und eben auch auf der Torwartposition, dass da 45 Minuten beide zum Einsatz kommen. Vielleicht deutet das auch darauf hin, dass da noch das Klein sogar näher an der Nummer 1 ist, als wir es jetzt auf dem Papier erstmal sehen würden. Aber ich gehe schon davon aus, dass Pronat startet. Pronat ist jetzt auch 25, also das ist natürlich auch ein Alter, wo man jetzt einfach auch Nummer 1 sein kann. War er ja letztes Jahr im Endeffekt auch schon, dann ist halt viel dazwischen gekommen. Aber jetzt ist halt, und ich gehe mit diese Wackler von Klein, die habe ich auch gesehen, die habe ich auch im Toto-Pokal wieder gesehen. Aber ich glaube, ein 20-jähriger Torwart, wenn man grundsätzlich von den Anlagen her ausgeht und man ihm das zutraut, dann sammelt er halt nur die Erfahrung mit Einsätzen auf hohem Niveau. Also insofern finde ich es gut, dass er die Chance bekommt. Ob aber uns das halt am Ende oder im Laufe der Saison auf die Füße fällt, werden wir sehen. Also ich finde es eine mutige Entscheidung und finde es trotzdem irgendwie cool, dass wir halt wirklich tatsächlich durchweg mit NLZ-Spielern besetzt sind.
Ja, man kann es ja auch nicht recht machen. Ne? Also sonst so, zu wenig Jugendspieler. Deswegen, ihr wisst, wir jammern immer. In dem Fall, ja, komm, wir gehen positiv. Pronat zieht das Ding durch und der Kleine wächst im Schatten. Und dann hast du eine gute Ausgangsposition. Aber ja, ich meine, ich glaube, letztes Jahr hatten wir halt auch ein Luxusthema dann am Ende. Ein Luxusthema war es gar nicht. Dadurch, dass sich Pronat verletzt hat, war es ja auch nur notwendig. Aber dass du zwei eigentlich so gute Torhüter hattest letztes Jahr, war ja auch wirklich nur Glück. Kannst du auch nicht planen als Drittligisten im Mittelfeld, dass du so zwei so gute Torhüter hast. Okay, Torwart. Abgehakt ist nichts passiert, außer dass Esslinger hochgezogen wurde in die erste Mannschaft. Und Innenverteidigung vielleicht, wenn wir es jetzt einfach mal so rum weitermachen, hatte ich vorher schon gesagt, die drei Stammspieler sind da, Majoki hat verlängert, Fröde existiert immer noch. Ist der eigentlich noch offiziell Kapitän? Hat sich da jetzt mal was geändert? Leihen wir den noch aus?
Also ich denke, dass das... Wir nehmen auf am Sonntagvormittag vermutlich eine der Meldungen noch sein wird, dass irgendwie ein neuer Mannschaftsrat und damit auch Kapitäne und so bekannt gegeben werden. Das ist irgendwie so eine typische Meldung eine Woche vor Saisonstart aus meiner Sicht. Und ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass Fröde das nicht mehr ist. Also von außen betrachtet wirkt Fröde ein bisschen, als würde man nicht mehr wirklich einen Platz für ihn haben, als würde man nicht mehr so wirklich mit ihm planen. Bekommt ihn aber auch nicht verkauft und natürlich ist er trotzdem weiterhin als Persönlichkeit wahrscheinlich ein Spieler, den man durchaus im Kader haben kann und den man irgendwie einsetzen kann, aber ich habe ihn jetzt hier auch auf meiner Taktiktafel tatsächlich in die Innenverteidigung geschrieben, weil ich das Gefühl habe, wenn er irgendwo spielt, dann kommt er in die Dreierkette rein.
Oder im Sturm am Ende. Oder hättest du auch hinter Kübel schreiben können. Oder?
Ich habe ihn aber halt nur einmal aufgeschrieben. Genau, also deswegen habe ich ihn jetzt mal hier drauf gesetzt. Ich habe aber das Gefühl, dass er auch da nicht unbedingt die erste Wahl dann irgendwie ist, sondern dass da, so wie ich es jetzt in den Testspielen irgendwie verfolgt habe, fast dann eher noch Decker vor ihm kommt, der ja auch wahrscheinlich dann die nächste Personalie ist, über die man dann reden
muss. Decker ist zurück. Ich habe eigentlich gedacht, dass Decker ist zurück zu wirklich Nostalgie, Jubelstürmen, gibt ihm den Ballon d'Or wieder führt, aber du hast dich sehr bedeckt gehalten. Bedeckt, sorry.
Wow. Naja, also wir fanden ja die Laie zu Hertha 2 damals schon irgendwie ein bisschen komisch, aber im Endeffekt zeigt das halt auch nur, dass im Endeffekt ja der Zweitligaverein Hertha BSC jetzt auch nicht so wirklich mit ihm was anfangen konnte, als dass man ihn als Spieler dann irgendwie verpflichtet hätte.
Hat er aber Stamm gespielt, ne? Also jetzt in dem halben Jahr.
Hat er? Das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt, aber...
Ich meine, habe ich mir irgendwo hingeschrieben. Ich lasse es euch wissen, wenn ich es wiederfinde. Ja, Rückrunde Stamm gespielt. Ja. Zwei.
Ja. Also ich finde es interessant zu beobachten, wie er seinen Weg weitergeht. Ich meine, bei drei Innenverteidigern ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu Einsatzzeiten kommt, dann schon auch einfach höher als Innenverteidiger Nummer 4. Aber er hat jetzt bisher natürlich in den letzten, wie lange ist er jetzt einfach auf unserem Radar? 2 Jahre, ja, mindestens. Noch nicht die Entwicklung genommen, die man ihm vielleicht ursprünglich auch als Junior-Nationalspieler und so mal irgendwie zugeschrieben hätte. Also ich bin da gespannt. Und auch dann ist ja dann wieder die Frage, spielt er dann wirklich Innenverteidiger oder wird er wieder auf irgendwie eine Schienenposition oder so geworfen? Also wird zumindest spannend zu beobachten sein, welche Rolle er dieses Jahr spielt oder ob er vielleicht auch irgendwie noch ein Kandidat ist für einen Verkauf oder eine Laie im verbleibenden Transferfenster. Könnte ja auch sein. Also stehen ja relativ viele Namen hier. Genau. Ja. Gleichzeitig ist er natürlich auch einer, der noch die U21-Regel erfüllt. Du brauchst einen Innenverteidiger auf der Bank, gerade einen, den du dann vielleicht auch potenziell noch auf mehreren Positionen irgendwie einsetzen kannst. Also dafür ist er natürlich auch wie gemacht als Auswechselspieler.
Kitzeln schon wieder so ein bisschen wieder raus. Martin findet schon wieder so ein bisschen Gründe, warum er doch eigentlich der Beste ist, den wir je hatten.
Kurz davor, mir ein Deckertrikot jetzt gleich zu kaufen.
Ja. Ja. Also lustig, wir hatten wir schon mal gesagt, aber natürlich auch, ich bin immer noch ein bisschen irritiert, Majoki-Verlängerung. Ich bin nicht gegen die Majoki-Verlängerung, gar nicht. Ich finde es interessant, dass er so wenig Zeit bekommen hat letztes Jahr und dann quasi die erste Verlängerung mit Deichmann irgendwie war. Bin gespannt, wie die Rolle dieses Jahr wird. Also vor allem, wenn du jetzt schon gerade sagst, die drei Stamminnenverteidiger sind da. Okay, Fröde werden wir wahrscheinlich ja irgendwie rausnehmen müssen aus unseren Köpfen. Und dann hast du Decker. Und dann hast du vielleicht als 4 oder 5 Majoki. Und dann nochmal, um die Liste zu vervollständigen, auch aus der zweiten Mannschaft hochgezogen, oder? Bagaric. Der halt dann so das Verfolgerfeld ergänzt.
Ja, im Endeffekt, ich meine, die Saisons kommen und kommen. Also es ist halt einfach die nächste Generation, die halt jetzt wieder Jugendspieler irgendwie mit sich bringt, die da ihre Profiverträge bekommen, aber wir da jetzt so viele Einsatzzeiten sehen, würde ich jetzt mal noch bezweifeln. Aber ja, also Majoki ist, gerade wenn man sich eben diese Taktiktafel hier anschaut, gerade ein bisschen überraschend, dass quasi das eine Vertragsverlängerung war, auch ja irgendwie zu einem Zeitpunkt, als wir noch relativ führungslos waren, gefühlt. Also es tat ja jetzt nicht so viel Not, diese Personalie sofort zu verlängern.
Nee. Aber ja. Oh mein Gott, ich meine, dass er torgefährlich sein kann, hat er gezeigt. Ist die Frage, ob. Es ist ja immer die Frage der Erwartungshaltung von beiden Seiten. Ich meine, wenn er sich damit abgibt mit der Joker-Rolle und er kriegt ein bisschen Eintrachtzeit, ist auch gut. Okay, aber Innenverteidigung ist immer eigentlich ganz gut bestückt. Ich glaube, letztes Jahr waren wir sehr zufrieden mit unserer Innenverteidigung. Am Stamm hat sich nichts geändert. Im Backup ist es vielleicht sogar besser geworden. Also die Innenverteidigung sieht ganz gut aus. Sollen wir über unsere Lieblingspositionen sprechen? Willst du zuerst über die linke Verteidiger oder die rechte Verteidigerposition sprechen?
Wahrscheinlich müssen wir auch nicht von Innenverteidigern und Außenverteidigern reden, sondern von Dreierkette und Schiene reden. Aber
oh, ja. Okay, wir reden, wir reden über die linke Schiene, Martin.
Ja.
Und wir reden über die linke Schiene und ich möchte nochmal sagen, letztes Jahr mit Rosenlöcher einer der Transfers, ich glaube, den ich sogar als meine Hoffnungstransfer letztes Jahr gesehen hatte und überhaupt nicht überzeugt war dann die ganze Saison über. Also man muss sagen, Rosenlöcher fand ich, ist es jetzt kein Totalausfall, gar nicht, aber ich finde, es ist nicht annähernd das, was ich mir erwartet hatte von Rosenlöcher. Und dann hat man letztes Jahr schon das Thema, oh, Linksverteidiger ist schon dünn und dann bricht er die Namen. Und dann haben wir ja eh schon ein Thema. Und jetzt haben wir zumindest mal auf dem Papier nachgelegt mit, jetzt fehlt mir der Vorname.
Keenan
Bennett. Und ich habe, der Name konnte ich nichts mehr anfangen. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Und habe dann mal irgendwie mir das durchgeguckt und so, okay, also letztes Jahr ist Notts County. Das League 2 ist dritte englische Liga.
Vierte
englische Liga, Jesus Christus. Und war davor ja auch so ein bisschen schon mal in Deutschland irgendwann unterwegs. Und wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, war der, egal wo der war, noch nie irgendwo Stammspieler.
Okay.
Sogar, also immer irgendwie so, ja, mal nicht, immer viel gespielt, aber wenn ich mir so die Minuten angeguckt habe, klar, da war auch mal Verletzung irgendwie zwischendrin, war der nie irgendwo Stamm. Und der ist ja inzwischen auch 27.
Ja, auch da, gutes Fußballeralter. Und also insgesamt muss man ja auch sagen, dass in dieser Vorbereitung sehr viele Probespieler da waren, von denen wir dann auch den einen oder anderen mal unter Vertrag genommen haben. Also ich glaube, in den letzten Jahren war es ja oft dann irgendwie so, ja, wir haben da irgendwelche Probespieler eingeladen, von denen von Anfang an klar war, die holen wir eh nicht, wir holen die nur, verarschen die so ein bisschen, damit wir irgendwie hier 11 gegen 11 spielen können. Dieses Jahr haben wir ja tatsächlich mindestens den Bennett und den Gander, glaube ich, geholt.
Vielleicht machen wir das auch nur, damit die anderen nicht denken, wir verarschen die, nur nächstes Jahr wieder eine Verarsche.
Ja, dass man eine Saison muss.
Einmal so, ja, einmal Verträge ausgeben, komm. Wir haben
damit man dann wieder gute Probespieler bekommt.
Ja. Jetzt weißt du, wo die Millionen hin sind in Kostli.
Also ich glaube, er hat auf jeden Fall gut überzeugt. Ich habe ihn jetzt auch nicht spielen sehen. Ich glaube, muss man der Transparenz halber auch sagen, du hast kein Testspiel gesehen. Ich habe auch kein Testspiel gesehen, nicht mal irgendwie im Stream. Ich war aber beim Toto-Pokal-Spiel erste Runde, was jetzt aber natürlich auch nicht so vielsagend vielleicht ist und zeitgleich war Bennett da auch noch gar nicht spielberechtigt. Aber irgendwie so vom Profil her, was ich auch von ein paar Leuten gehört habe, die ein bisschen näher dran waren, hat er durchaus auch irgendwie überzeugt. Ich glaube, er kann da auf links auch dann auch eine Position weiter vorne spielen, was ja dann auch für ein bisschen offensiv dran auf diese Position irgendwie spricht. Also ohne ihn jetzt wirklich gesehen zu haben, finde ich ihn eine sehr gute Konkurrenz zu Rosenlöcher. Vielleicht sogar weiter vorne. Andererseits natürlich, wenn du sagst, er war noch nie irgendwo Stammspieler, dann spricht das natürlich jetzt auch nicht. Er kommt mit mega Form und ja, hilft dann sofort weiter. Aber ich fand das auf dem Papier, was ich da von ihm gelesen habe, eigentlich ein ganz, ganz interessantes Profil.
Also, es war jetzt nicht auch überall Bankdrücker, es war nur trotzdem eher so der, sagen wir mal, erster Rotationsspieler, wenn man nennen. Ja, spannend. Also es ist, muss ich halt beweisen, schauen wir mal. Grundsätzlich okay. Also grundsätzlich, jetzt kommen wir wieder zum Thema. Erstmal, eine Doppelbesetzung wird schon irgendwie reichen von der Position, vor allem wenn wir uns halbwegs irgendwie im Klaren sind. Und am Ende kann man ja auch nochmal Yuki auf links ziehen. Na, der soll das ja angeblich.
Ja, im Zweifel kann Deichmann überall spielen. Aber also, ich glaube, wenn wir uns die linke Seite irgendwie anschauen, dann bin ich eigentlich erstmal froh, dass da zwei Spieler sind, die diese Position erstmal als Hauptposition bekleiden. Ich glaube, beide wahrscheinlich auch Linksfuß sind. So, das ist ja eigentlich schon mal irgendwie das höchste aller Gefühle, wenn man die letzten Jahre irgendwie sich so anschaut.
Ja. Und jetzt kommt die Rechtsverteidigerposition und die lassen wir schon wieder so.
Rechte Schiene.
Rechte Schiene. Nein, wir können es nicht rechte Schiene nennen, wenn Deichmann da oben steht. Okay, wir nennen es rechte Schiene.
Und unter Schmerzen.
Ich krieg Schmerzen, ja. Weil es steht da schon wieder Deichmann, was ja irgendwie naheliegend ist. Ich möchte es dir nicht vorwerfen, dass es da steht, aber es steht da Deichmann. Und das macht mich schon wieder fertig innerlich. Und dann wird es halt auch schon wieder ganz lustig, weil ich fange mal unten an. Lakatos, wie auch immer, wahrscheinlich, ich butcher jeden Namen, aber es ist eh. Lakatos auch aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Korrekt?
Ja, ja.
Und dann, Mister, ich spiele überall. Und ich meine nicht Eichmann, sondern Sikulovic, der jetzt wieder da ist, nach einem halben Jahr in Bayreuth. Oder einem Jahr, weil er ein halbes Jahr in Bayreuth. Und ich habe bisher wirklich, wenn du mich gefragt hättest, welche Position begleitet Sikulovic hier?
Links außen.
Genau,
jetzt wieder rechts hinten.
Und jetzt ist er wahrscheinlich Rechtsverteidiger.
Also ich fand es auch irgendwie interessant, ich habe hier Transfermarkt auch aufgemacht, als ich diese Taktiktafel beschrieben habe und da steht Sikulovic auch als rechter Verteidiger drin. Ich habe mir auch gedacht, was ist denn da an mir vorbeigegangen irgendwie? Weil ich war tatsächlich überrascht, dass ich bei dem Toto-Pokalspiel war und er da diese Position gespielt hat. Aber irgendwas weiß der Transfermarkt, was ich nicht wusste und das ist...
Dann hat Bayreuth ihn da umgepolt.
Ich dachte,
Bayreuth hat auch, er hat auch gespielt in Bayreuth, habe ich gesehen. War nur verletzt dann am Ende ein bisschen. Aber ich war irgendwie komplett irritiert. Und jetzt muss ich halt wirklich sagen, da kriege ich nervöse Zuckungen. Also eine Position, die besteht aus einem Jugendspieler, Deichmann als Schiene rechts und Sekulovic, den ich schätze, bei dem ich schon letztes Jahr dachte, wieso verleihen wir den? Aber jetzt ohne halt da viel von gesehen zu haben, ihn dann als Rechtsverteidiger, rechte Schiene, Entschuldigung.
Also Sekulovic hat in Bayreuth 10 Spiele, 4 Tore, 2 Assists. Spricht jetzt erstmal nicht für Außenverteidiger. Und also bei den Spielen, bei denen hier eine Position steht, ist es auch irgendwie offensives Mittelfeld und rechts außen, links außen. Ja. Also Bayreuth hat den nicht umgeschult.
Ja, okay, dann hast du ihn umgeschult oder Transfermarkt oder wir reden uns das alles einfach nur ein und das spielt eigentlich ganz woanders. Auf jeden Fall diese Rechtsverteidigerposition, da habe ich relativ viele Fragezeichen in meinem Kopf. Eine Welt, in der wir mit Sikulovic als Rechtsverteidiger spielen, das funktioniert, fände ich sehr schön.
Rechte Schiene.
Rechte Schiene?
Ja, also ich glaube auch, dass er die Anlagen mitbringt für so einen Schienenspieler. Hat die Schnelligkeit, ich weiß nicht, wie sein Defensivverhalten ist. Ich meine, das wird halt in der dritten Liga auch nochmal wichtiger als im Toto-Pokal.
Kostli ist auch nicht rückwärts gelaufen, das ist rechte Schiene.
Ja. Ja, also du lachst, aber im Endeffekt kann das natürlich sein, dass man Sikulovic so ein bisschen zu dem nächsten Kostli irgendwie auch aufbauen möchte. Also ich halte auch extrem viel von ihm. Wovon ich nicht so viel halte, ist halt dieses, wir haben Jugendspieler, die bringen irgendwas mit und dann lassen wir sie auf Positionen spielen, die ihnen eigentlich fremd sind, so ein bisschen so als Lückenfüller und wir schauen mal, wo sie irgendwie am besten funktionieren. Also ich fände es, zumindest in meiner Welt, wäre es irgendwie schlüssiger, talentierten Jugendspieler dann auch auf ihre Position zu vertrauen. Und dann kann sich ja immer noch irgendwie mal ergeben, dass sie mal eine Position vor oder hinter irgendwie rücken und man dann irgendwie feststellt, da funktionieren sie auch ganz gut. Aber dieses irgendwie ständige von rechts nach links irgendwie als Lückenfüller zu schieben, damit hilft man diesen Spielern ja auch nicht. Also die ja sowieso erstmal die Erfahrung und Selbstvertrauen und so weiter.
Aber der ist rechtsfuß, oder?
Ich glaube ja.
Aber da muss man ja sagen, okay, wenn er dann vorher links in Vers gespielt hat, dann brauchst du ihn ja jetzt nicht nach hinten ziehen, nach der linken Seite. Da ist es ja schon naheliegend, dass du sagen, wenn ich ihn ein Stück nach hinten ziehen will, dann ist er eher dann rechte Schiene als linke.
Richtig, ja. Also es geht mir auch gar nicht um diese eine Konstellation jetzt mit Sikulovic, das hat mich einfach jetzt überrascht, aber das ist ja auch in der Vergangenheit schon öfter
Systemkritik,
irgendwie passiert, dass irgendwie dann Plath muss dann wieder hier irgendwie da
Rechtsverteidiger spielen. Denker muss Rechtsverteidiger
spielen. Ja, genau. So, also,
das hat ihn gebrochen.
Haben wir schon.
Das ist die Willen-Arc von Decker. Ich weiß, was du meinst. Wir vertrauen einfach mal drauf, dass er da richtig durchstartet, weil sonst muss ich Deichmann da wieder sehen.
Ja, also ich hoffe auch, dass, oder ich sehe Sikulovic da auch.
Ich sehe
weiter, vorne als
ja. Ja. Ja, okay, also ich muss sagen, bisher die meisten waren es nicht Rechtsverteidiger und Linksverteidiger kommt so an, was Bennett so treibt. Oder vielleicht fängt sich ja der Rosenlöcher auch mal, wird stabil, ist ja auch okay.
Ja, das kann man ja auch vielleicht dann situativ irgendwie machen. Keine Ahnung, vielleicht ist der Rosenlöcher defensiv stärker und der Bennett offensiv stärker, dass man dann nach Gegner irgendwie mal, das wäre ja überragend, wenn wir da irgendwie vielleicht auch einfach
hier die
verschiedene Waffen für verschiedene Situationen haben.
Wie Julian Nagelsmann mit Brown und Raum. Guck mal, wieder so ein WM-Thema. Super.
Pascal Groß.
Pascal Groß ist auch. Wer ist unser Pascal Groß?
Ich glaube, unser Nick Woltemade ist toll, aber da kommen wir noch später dazu.
Okay, gut. Rücken wir ins Zentrum und würden mal kurz irgendwie Revue passieren lassen. Wir haben gesagt, weg ist Besuchskopf. Weg ist Besuchskopf. Was jetzt neu, wer neu dazu kommt, ist, und das ist wieder Schapina, wahrscheinlich, das V drüber ist ein Esch, oder?
Winko
Schapina. Mhm. Habe ich hier auch irgendwo aufgeschrieben, letztes Jahr Dynamo Dresden, da relativ viel verletzt gewesen, in den Drittligasaisons Stamm.
Auch bei Essen, glaube ich, schon Dritte Liga gespielt, oder?
Kann auch sein. Also in den Drittliga-Zeiten war er auf jeden Fall war er Stammspieler. Jetzt letztes Jahr bei Dynamo Dresden in der zweiten Liga war er vor allem verletzungsbedingt relativ viel raus. 31 Jahre primär defensives Mittelfeld, wenn ich das auch richtig rauslöse. Das ist wahrscheinlich der neue Erfahrene für unser Zentrum.
Und gleichzeitig, ohne ihn jetzt auch spielen gesehen zu haben, würde ich auf dem Papier nicht sagen, dass er 1:1 Besuchskopf ersetzt, oder? Also, wie du sagst, so ein bisschen, er kommt mir defensiver vor. Er ist eher
der
so,
Typ ist 1,95, oder? Ist das der?
Ja, irgendeiner er so kommt mir eher wie der neue Fröde vor, wenn ich ehrlich bin.
Das ist wirklich frech. Der, du weißt, der hat noch nicht eine Pflichtminute für uns gespielt und dann nennst du den Fröde.
Das war jetzt gar nicht so abwertend gemeint, dass er rübergekommen ist wahrscheinlich. Aber
ich weiß es soweit. Ja. Das ist mehr so der Abwehrturm, also der Abräumer vor der Kette, 1,94. Das ist ein Brecher. Ist ein Brecher, finde ich erstmal einen guten Spielertyp, so von den Anlagen dann. Und das ist Sechser neben einem Jungen, würde ich mal in den Raum schmeißen. Und da ist halt jetzt die Frage, wer ist dieser neben der Junge? Ist es dieses Jahr Plath oder ist es der verlängerte Emre Gül?
Ja, also steht ja noch jemand anders hier, der aus meiner Sicht wirklich gesetzt ist, nämlich Carlsen.
Ja, aber der ist ja weiter vorne.
Na gut, aber wir haben diese zwei Positionen im Zentrum. Also wir haben da nicht eine Doppel-Sechs in diesem System. Da fehlt ja dann vorne irgendwie was.
Der Carlsen, der kann doch auch da. Du hast auch keinen Nuric auf links außen.
Ja, aber also dieses System, ich meine, wir können da, kommen da dann vielleicht auch noch irgendwie drauf, aber also bisher war das doch relativ klar, die Dreierkette, zwei Schienenspieler.
Ja, das kann schon sein, aber ich sehe auch einen Carlsen durchaus in der Möglichkeit, dann irgendwie halt da nach links rauszukippen. Okay. Also nicht, dass es sein muss. Also deswegen, so ein Kanuric ist ja für mich auch kein linker Flügel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder so, dass das vielleicht auch je nach Situation dann eher so zwei Achter sind, die davor sitzen, als zwei Flügel.
Möglich, ja.
Aber ja, du hast natürlich recht, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, wir haben wirklich zwei Flügel und einen Stürmer, dann haben wir zwei zentrale Positionen.
Genau, und also für mich ist Carlsen, auch wenn er letztes Jahr sich diese blöde rote Karte eingefangen hat und so weiter, auf jeden Fall ein Stammspieler in dieser Mannschaft. Also der Däne, der uns geblieben ist.
und der Däne, der zurückblieb.
Der Däne, der zurückblieb, um die Schanze zu retten. Er gefällt mir als Spielertyp mega gut. Er ist halt wirklich so ein Typ Box-to-Box-Spieler. Finde ich, hat das Tempo dabei, kann mit dem Ball auch im Fuß ein bisschen was umgehen, hat das Blick für die Räume, für Umschaltsituationen, ist trotzdem auch irgendwie zweikampfstark. Also ich finde ihn da als komplettesten Spieler. Er ist für mich eigentlich der am meisten da gesetzt ist. Und ich will ihn dann im Zentrum sehen. Ich sehe ihn auf außen verloren, wenn ich ehrlich bin. Genau, also deswegen würde ich eher, ohne halt eben Sapina jetzt auch nur eine Minute spielen gesehen zu haben, eigentlich eher die Frage stellen, wer spielt denn neben Carlsen. Aber ich meine, wir diskutieren jetzt über Aufstellungen, ohne dass wir irgendwas im Testspiel gesehen haben. Ist vielleicht auch nicht richtig. Du wolltest auf Gül gegen Plath irgendwie gerade, glaube ich, raus und mir da irgendwie einen Take abverlangen. Ich habe es letztes Mal...
Er ist ein Starboy.
Ich glaube auch, dass man die beiden nicht so richtig miteinander vergleichen kann, weil Plath defensiver als Gül ist. Aber ich bleibe dabei und ich wollte ihn letztes Jahr schon zum Nachwuchsspieler der Saison wählen. Das habt ihr mir dann irgendwie ausgeredet, dass wir dann Sturm gewählt haben statt Gül. Aber ich finde, Gül hat im letzten Saisondrittel den größten Schritt nach vorne gemacht und hat jetzt auch in der Vorbereitung überzeugt, soweit ich das aus der Entfernung beobachten kann. Er hat mir gegen Forst Inning im Toto-Pokal gut gefallen. Und was man Gül natürlich auch noch auf jeden Fall auf die Habenseite schreiben muss, hast du dieses Reel von Magenta Sport gesehen bei der Trikotbewertung, als er einfach
das Legende
bei allen als einziger im ganzen, in der ganzen Drittliga Spielern, die da bei diesem Media Day waren, das gegnerische Trikot mit 0 Punkten bewertet hat.
Es ist jetzt schon Social Media Aktion des Jahres, der Titel, der ist durch. Aber für die, die es nicht gesehen haben, mehr Details, Martin.
Genau, also das Format war quasi, es wurde irgendwie das eigene Trikot gezeigt, wurde von 0 bis 10 quasi gesagt, wie bewertest du dein eigenes Trikot? Die meisten Spieler haben 9 oder 10 gesagt für das eigene Trikot.
Ja, auch nicht.
Guter Mann. Wie glaubst du, dass die anderen dein Trikot sehen? Auch irgendwie 8 bis 9 irgendwie so meistens dann. Und hier ist noch das Trikot von dem anderen Verein, wie findest du das? Und Emre Gül wurde das Trikot von Jan Regensburg gezeigt und er hat einfach irgendwie wie aus der Pistole geschossen und gesagt, ja, 0 von 10 geht gar nicht.
Liebe.
Und dafür
nur Liebe.
Ist er, glaube ich, jetzt schon zum Legenden aufgestiegen.
Und ich bin mir sicher, sie haben ihn auch noch geschnitten, weil er danach Dinge gesagt hat, die sie nicht zeigen durften.
Und wir alle wissen, wer nach 5 Minuten im Derby vom Platz fliegt. Aber auch das wird, glaube ich, seine Legacy keinen Abbruch tun.
Ja, richtig steiles Ding. Vielleicht kriegen wir es in die Shownotes rein, die es nicht gesehen haben.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja. Ja, aber wir merken irgendwie schon, wenn man das mal so diskutiert, also vielleicht auch nochmal gesagt, also wir haben jetzt im Zentrum hier stehen eben Schapina, Carlsen, Gül, Plath und auch Özstück, der ja auch irgendwie schon durchaus gezeigt hat, dass er auch mal mitspielen könnte.
Also ich glaube, was man so hört, ist Özstück, glaube ich, der erste Kandidat für eine Leihe oder einen Verkauf gerade. Und das, wenn man sich das
auch mal wieder ein weniger,
macht das auch irgendwie Sinn.
Ja. Und dann das sind ja noch so eben die paar Diskussionspunkte, wie Kanuric ist zurück und Mai, also auch Kanuric, das ist jetzt eben die Diskussion, was ist ein Linksaußen, was ist eher ein Achter? Und ich würde durchaus Kanuric und da auch mit in diese Zentrumsdiskussion mit einpacken. Und Kain kannst du auch in die Zentrumsdiskussion mit einpacken.
Ja, ich fand es lustig, irgendwie hatte ich dir gestern geschickt, irgendwie, ich glaube, es war ein Donaukurier-Artikel, aber ich habe mal wieder keinen fucking Donaukurier Plus und bin auch nicht bereit, mir sowas zu holen. Aber ich glaube, Liga 3 Online hat es ja irgendwie zitiert aus diesem Donaukurier-Bericht irgendwie, dass noch ein Offensivspieler soll kommen, weil wir haben nur Kanuric für die 10. Und das finde ich irgendwie eine interessante. Also einerseits, wenn ich, also sehe ich in diesem System keinen Zehner im klassischen Sinne. Warum brauchen wir dann noch einen? Und wenn wir sagen, Kanuric kann auf der 10 spielen, was definitiv richtig ist natürlich, warum kann denn dann Kaygin da nicht spielen? Oder
Carlsen. Gül
oder Carlsen. Ja, genau. Also nee. Das erschließt sich mir jetzt nicht ganz diese Aussage, aber okay. Ja.
Also für mich ist tatsächlich dieses Carlsen, Kanuric, Kaygin-Ding die drei, die eigentlich sehr ähnlich diese Position begleiten können.
Insgesamt haben wir ja auch letztes Jahr bei der Verpflichtung von Kaygin gesagt, ja, das ist ein Ersatz für Kanuric. Vom Spielertyp her, vom Flair her, er kann so ein Unterschiedsspieler sein, der kann mal irgendwie einen Weitschuss auspacken. Also,
der also die Trikotverkäufer
jetzt haben wir halt einfach beide Spieler im Kader und beide sind, weiß ich nicht, irgendwie verletzungsanfällig. Also Kaygin hat die Vorbereitung verpasst. Ja. Kanuric hat jetzt gestern irgendwie wegen Trainingsrückstand gefehlt. Und man muss auch irgendwie sagen, also beim Toto-Pokal hat man ihn diesen Trainingsrückstand auch irgendwie angemerkt. Also da fand ich ihn jetzt nicht gut.
Wir haben es auch noch lustig gemacht. Vielleicht das einfach nochmal zu Kanuric. Dass sein Karriereschritt in die zweite portugiesische Liga war. Und man muss ja mal wirklich selten, also wie man so wenig Stich sehen kann in der zweiten portugiesischen Liga, da ist anscheinend dann doch nochmal eine Stufe zwischen der dritten deutschen und der zweiten portugiesischen. Oder er hat da richtig alles verkackt, weil er hat ja irgendwie 300 Minuten gemacht oder so letztes Jahr. Leck mich am Arsch.
Oder das Wetter war zu gut und...
Er war nur am Strand die ganze Zeit, nur surfen die ganze Zeit, der Kollege.
Ich glaube, der Verein, wo er war, glaube ich, nicht mal am Meer.
Naja. Ja eben, das ist das Problem. Wenn du dann den ganzen Tag surfst, bist du ja nie am Trainingsplatz.
Naja,
bist du ewig fahren, ja. Ja, nee, keine Ahnung. Also ich muss schon sagen, und das ist was mich wirklich, wenn ich es mir so anschaue, so ein bisschen euphorisch macht, ist, dass es da schon eine gewisse Überbesetzung in diesem Bereich gibt. Mit Spielern, bei denen ich allen sag, Kanuric war geil. Kaygin war ein Teil der Saison, das ist ja richtig geil. Und Carlsen, wie du schon sagst, war in der ganzen Geschichte auf jeden Fall der, auf den du am meisten bauen konntest jetzt letztes Jahr. Und da ist schon gut was unterwegs. Und dann hast du immer noch einen Gül, der... ja, jetzt spätestens gegen Regensburg starten spielen muss. heißt da in diesem Bereich, wie auch immer wir das jetzt hier verorten, Achter, Zehner, halblinks, kippend irgendwas, schlag mich tot, da ist schon Qualität am Start.
Ja, und Potenzial, ja. Und also die Herausforderung ist natürlich, oder die, was man einfach mit Spannung, glaube ich, beobachten kann, ist, wer kristallisiert sich da raus, weil da jedes Spiel durchzurotieren, wird, glaube ich, auch nichts bringen. Ne. Sondern es muss sich da einfach irgendwie was finden, auch Spiele finden, die miteinander funktionieren. Genau, aber wird sehr spannend zu beobachten sein. Schade halt, dass Kai Ginn die Vorbereitung verpasst hat. Ja.
Können wir uns nicht alle schnitzen, aber wie du schon sagst, also lange Saison, fällt einer oder andere verletzungsanfällig, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du Kai Ginn auch nicht immer noch in der Hinterhand hast, dass du das jetzt irgendwie gleich wieder überstrapazierst. Ihr merkt schon, wir tun es ein bisschen schwer, so richtig jetzt auch die Unterscheidung zu treffen, vor allem ich tue mich sehr schwer. Dieses, wer ist jetzt Flügel und wer ist jetzt eher ein Achter oder Zehner, wer, was auch immer du wie das nennen willst. Ja. Wir haben aber ja noch ein paar Zugänge, auf die jetzt hier auch eher auf den Seiten stehen. Und das eine ist hier einmal links stehen, wahrscheinlich Joseph Gander, nicht Sepp. Josef. Der Sepp. Der Sepp Gander. Schon 29, kommt aber von Hannover 2. Mhm. Letztes Jahr fast nicht gespielt.
Aber auch wieder so einer, bei dem man hört, dass er im, als Probespieler einfach stark überzeugt hat. Genau. Also
bei mir steht hier beidfüßig. Das ist natürlich auch immer nett, wenn das wirklich stimmt.
Ja, wenn du das sagst.
Transfermarkt sagt es. Okay. Ich sag das steht bei Transfermarkt so. Ja, also das ist was, also ich finde das total gut, muss ich mal sagen. Also ich finde das total gut, dass du lieber sagst, ich habe einen Spieler, der irgendwie unter dem Radar fliegt im Probetraining und sagt, hey, der passt zu uns, als dass ich mir irgendwen scoute und mir einrede, dass er zu uns passt dann. Also,
genau.
Ja. Also ich finde das total gut.
Irgendwie nur jemand aus der zweiten Liga zu verpflichten, um halt einen Zweitligaspieler wieder im Kader zu haben, haben wir oft genug gemacht. Hat oft genug nicht funktioniert. Insofern finde ich sowas gut. Und auch da müssen wir schauen, wie seine Rolle genau ist und auch welche Qualitäten er dann mitbringen kann. Kann er von der Bank irgendwie nochmal, weiß ich nicht, eine besondere Schnelligkeit oder besonders gute Flanken oder was auch immer irgendwie mitbringen? Ja. Werden wir sehen. Ja.
Also bringt jetzt zumindest aus der kürzeren Zeit jetzt nicht sonderlich viel Vorschusslorbeeren mit, aber wie gesagt, also wenn man ihn gesehen hat und merkt, er passt gut ins Team, ist doch cool. Und dann stellen wir mal auf die Liste und gucken mal, was passiert, aber glaube ich noch nicht so über zu interpretieren. Rechter Flügel, auch zwei neue. Ich finde meine Aufzeichnung nicht da. Jetzt tue ich mich wieder schwer. Das ist wirklich schlimm. Heißt der dann Jongmin Seo oder ist es überhaupt wieder andersrum? Seo, Jongmin irgendwie, weil es doch bei den koreanischen Namen irgendwie so wird.
Ja, ich
weiß, keine Ahnung.
Da steht.
Seo.
Also
Seo. Ja, ist Seo. Seo 24 und hier steht ein Transfermarkt auch schon wieder weitfüßig. Was das für eine dynamische, flexible Offensive wird, ist richtig krass.
Aber ich kann auch auf beiden Füßen stehen. Also.
Kommt vom First Vienna FC.
War auch schon mal irgendwie bei Dynamo, glaube ich, oder?
Habe ich hier nicht stehen. War auf jeden Fall, also kann sein, aber war auf jeden Fall in den letzten Jahren dann irgendwie österreichischen zweiten Liga unterwegs und da so als zweite Garde.
Insgesamt muss man halt bei allen Spielern, auch bei einem, bei deinem Halbtrend vielleicht noch ausgenommen dann, aber bei allen Neuzugängen, die wir haben, eigentlich sagen, dass sie jetzt nicht mit der besten Form kommen. Also von denen hatte jetzt keiner.
Korrekt, keiner hat richtig Stamm gespielt, genau. Entweder verletzt oder halt einfach.
Also auch jetzt irgendwie die Offensivspieler da jetzt nicht mit irgendwelchen unglaublichen Scorerquoten dann irgendwie, außer. Aber da kommen wir dann noch dazu.
Teaser da schon wieder so, aber jetzt weiß es wahrscheinlich schon wieder. Werden wir sehen. Ne? Also ich bin schon der Meinung, also ich finde das schon gut, dass wir uns hier Spieler ranholen, bei denen wir davon überzeugt sind, jenseits von einer Torquote. Also das ist klar, das kann entweder total Griff ins Klo sein oder da hat wirklich jemand was gesehen, was jetzt nicht einfach auf einem Papier steht.
Ja, also es ist auch ein Spieler, den ich gar nicht einschätzen kann, auch seine Rolle im Kader nicht. Ist er jetzt einer, der in der ersten Elf zu finden sein wird oder ein paar Minuten nur kriegt? Also kann ich gar nicht einschätzen. Ja.
Ne. Wobei, wenn du gerade sagst, irgendwie nicht so mit den mit der besten Form. Durakov, der da steht, 19 Jahre, hat letztes Jahr aber, auch wenn er nicht immer eher kurz gespielt hat, schon 26 Einsätze für Rot-Weiß Essen, Erfurt gehabt. Habe ich gelesen. Das ist ja schon nicht so verkehrt.
Ja, man wurde, glaube ich, kam aus der Jugend von Bayern, wenn ich das richtig habe. Also schon Bayern auch im NLZ ausgebildet. Ja, also auch da, aber natürlich holst du jetzt den 19-Jährigen als Stammspieler dann wieder die Frage, gerade eine Liga höher, wahrscheinlich ja auch nicht unbedingt, aber hat in der Vorbereitung auch viel gespielt. Also ist da auf jeden Fall mehr als jetzt nur irgendwie eine Nachwuchshoffnung, glaube ich, eingeplant. Spannende Personalie. Hat sich auch in diesem Spiel gegen Forstinning, fand ich ihn sehr aktiv, sehr motiviert. Also ja, spannend.
Ja, also ich finde zumindest mal alle Ehren wert, dass du mit 19 halt dann schon irgendwie so viele Einsätze irgendwie dann hattest und dann wechselst. Also das ist alle Ehren wert. Also das ist schon mal interessant. Oft ist es ja, weiß ja nicht, warum jetzt nicht wechselt, aber normalerweise würde ich sagen, wenn ein 19-Jähriger so viele Kurzeinsätze bei einem Verein hat, dann spielst du in der nächsten Saison vielleicht dann mehr für den Verein. Aber ich meine, das hat ja Erfurt zumindest irgendwas an ihm gesehen. Deswegen kann man durchaus, glaube ich, positiv drauf hoffen. Und da kommt das Sturmzentrum, unser aller Liebling letztes Jahr. Also ich erinnere nochmal irgendwie, das war ja wirklich, also wenn man einen Totalausfall definieren wollte, dann war das unser Sturmzentrum letztes Jahr. Und deswegen entsprechend haben wir uns, glaube ich, auch gedacht, wir müssen ein bisschen was machen. Und haben jetzt jenseits dessen, dass irgendwie Toy, ja, der, glaube ich, immer noch verletzt ist.
Auch nicht mal auf dem Mannschaftsfoto ist.
Okay, das spricht da nicht dafür, dass er irgendwie unser gefühlter Neuzugang wird.
Ja, also.
Aber Toy chillt ja die ganze Zeit in den USA, ne?
Also ja, das, genau. Das ist jetzt wahrscheinlich fürs Mannschaftsfoto nicht extra eingeflogen, was irgendwie auch nachvollziehbar
ist. Kann man auch reinshoppen nachher. Ja, Toy vielleicht, kommt er zurück, keine Ahnung. Kühl, vielleicht kann man den noch verleihen. Drakulic ist immer noch da. Ja.
Hat in der Vorbereitung auch wieder sehr viel auf dem Flügel gespielt. Also ich habe ihn jetzt ins Sturmzentrum gemalt, weil ich irgendwie das nicht eingesehen habe, ihn auf die Außen zu schreiben.
Wenn ich einen jungen, talentierten Spieler habe, dann will ich auch, dass er auf seiner Position spielt.
Ja, genau.
So. Also das ist das, was übrig geblieben ist.
Also Drakulic hat auch in der Vorbereitung viel gespielt. Also das ist halt auch... Ja. Aber gleichzeitig hast du halt da vorne dann auch einfach nur eine Position, die, ich glaube, das kann man dann schon noch vorwegnehmen, erstmal, denke ich mal, mit Lars Lukoc irgendwie besetzt sein wird.
Also ja, vielleicht kurz noch zu sagen, ja, das sind die drei, die irgendwie noch da sind. Vielleicht verleihen wir noch irgendwen von Drakulic. Darf man da nicht Drakulic, wenn du sagst, der hat viel Flügel gespielt, Kügel oder Toy, vielleicht haben wir so ein bisschen viele dann davon rumlaufen. Aber ja, dann kommen wir zu den zwei Neuzugängen und der eine ist dann Lars Lukoc, der jetzt schon ein paar Mal getroffen hat, der mir wurde gesagt, schon mehr so Ausstrahlung Sturmtanker ist, aber halt die Buden macht. Also müssen wir uns auf einen neuen Gröning gefasst machen?
Also ich verfolge seinen Werdegang schon relativ lange, nämlich als er, ich müsste vielleicht nochmal nachschauen, wann das war, ein halbes Jahr ausgeliehen war an die Raith Rovers in Schottland, in unserer Partnerstadt Kirkcaldy. Damals war das irgendwie so ein bisschen
Running Gag. Du bist so random, der Martin. Es ist so, wenn eine Geschichte so anfängt.
Aber dafür hat man einen Podcast, um solche Geschichten zu erzählen. Also wie gesagt, ich verfolge den schon.
Ich habe leider kein einziges Spiel gesehen, aber den Stürmer, den habe ich damals in Kirkcaldy gestalkt.
Das war 2020, also vor 6 Jahren. So, und seitdem habe ich das so ein bisschen verfolgt. Hat dann lustigerweise eben auch in der dritten Liga das ein oder andere Mal gegen uns gespielt. Irgendwie erst bei Zwickau, dann in Verl, da natürlich dann natürlich auch gegen uns getroffen irgendwann. Und ist dann ja tatsächlich auch sogar in die zweite Liga zu Münster gewechselt damals. Und ich hatte ihn immer auch so ein bisschen auf dem Schirm als, ja, wirklich, wie du gesagt hast, so Sturmkante, Tanker. Und habe ihn jetzt eigentlich im Toto-Pokal auch zum ersten Mal so richtig spielen sehen und war positiv überrascht, dass er dann doch variabler ist, sehr viel im Anlaufverhalten gemacht hat, sehr laufstark oder beziehungsweise auch, ja, auch kommunikativ also Kommandos gegeben und so weiter, motiviert. Ich glaube, er hat sich irgendwie beim Stand von 5-1 irgendwie mit dem Linienrichter angelegt, weil der nicht genug Druck gemacht hat, dass der Gegner den Einwurf schnell ausführt. Also,
geil.
Hat mir irgendwie echt mega gut gefallen, so als Typ und halt auch in diesem Spiel dreimal getroffen. Das unterstützt dann natürlich auch irgendwie zu sagen, ja, okay, der 90er, den finde ich gut. Aber
würdest du dazwischen, würdest du sagen, er läuft genauso gut an wie Kügel?
Ich wittere eine Falle in deiner Frage.
Nee, ich hab nur gelernt, dass wirklich das Fußball-Peak ist, wie man anläuft, ist, was Kügel macht.
Ja, ja.
Deswegen, du meinst gerade gutes Anlaufverhalten und ich wollte nur wissen, wie gut.
Sogenanntes lehrbuchhaftes Anlaufen. Nee, wie gesagt.
Also du bist hyped.
Ich bin insofern hyped, dass ich ihn als guten Neuzugang sehe, obwohl er eben letztes Jahr einfach jetzt auch keine gute Saison in Münster hatte. Das war quasi
schon... Ein Tor, drei Vorlagen bei 1089 Spielminuten. Aber der hat halt auch schon mal mit Ferl zumindest zweistellig getroffen in der dritten Liga.
Genau, also hat auf jeden Fall bewiesen, dass es in der dritten Liga klappt. Und ich meine, sowas hätten wir uns ja, glaube ich, im Winter einfach gewünscht, dass wir einfach einen Spieler holen, der in der dritten Liga schon mal zweistellig getroffen hat.
So.
Dann wurde es toll und keiner weiß so richtig, wie es hätte laufen können. Aber so wie es halt dann am Ende gelaufen ist, war es
nicht so. Der größte Was-wäre-wenn-Moment in der Ingolstädter Geschichte, wenn Toy den Fallrückzieher unter die Latte genagelt hätte und sich nicht verletzt.
Genau, genau. Ja.
Wären wir noch aufgestiegen, würden wir durchmarschieren die erste Liga.
Der größte Was-wäre-wenn-Moment der FC Ingolstädter. Wir können mal so ein Ranking machen, was wäre, wenn unsere Top 10 oder so.
Ja, ich habe das Gefühl, er ist nicht unter den Top
10. Oh, ich weiß nicht.
Ja, aber okay, ich merke schon.
Andererseits gibt uns natürlich diese Lokotronsichtung auch wieder irgendwie so Vibes wie, wir holen Kutschke, wir holen Testroth, also wir holen Lock irgendwie
Vents.
Erfahrene Zweitliga-Stürmer, die ja auf und neben dem Platz eine Führungsposition einnehmen sollen und es dann am Ende einfach über ihre Leistung nicht hundertprozentig schaffen, dem gerecht zu werden. So, das hatten wir in der Vergangenheit öfter, aber ich bin sehr positiv gestimmt und glaube, Lukács wird einschlagen.
Und wegen diesen ganzen positiven Assoziationen, die du mit Lukács hast, ist ja vollkommen klar, dass jetzt mein Hype-Train kommt. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Allein, weil der Name schon geil ist, den ich auch falsch aussprechen werde, aber Obed Chidindu Ugondu, wie geil, also da wirst du ein richtig geiles Lied rausbauen können. 24 Jahre, die letzten 5 Jahre gefühlt zweistellig getroffen. Ich krieg Tim Heike Vibes, aber in einer ganz geilen Version. Und irgendwie habe ich richtig Bock, weil ich glaube, das wird so richtig unterhaltsam. Weil entweder der schlägt vollkommen ein und macht eine Bude nach der anderen, oder fliegt jedes zweite Mal vom Platz, weil er hat auch irgendwie gefühlt jedes Jahr eine rote Karte und mindestens 5 gelbe Karten. Also so für so einen klassischen Stürmer. Das ist ungewöhnlich. Und ich habe mir auch die letzte rote Karte mal angeschaut, die er irgendwie bekommen hat. Es war irgendwie gegen Hertha 2. Hat er irgendwie in der 93. Minute einfach dem Gegner ins Gesicht geschlagen. Und ich habe gedacht, wow, Hollywood, hier sind wir wieder. Ich habe richtig Bock, ich bin so hyped.
Okay, jetzt, also wir werden das Derby gegen Regensburg wohl zu 9 beenden.
Genau, ich glaube nämlich, der eine wird runterfliegen, weil er allein für den Trikot-Diss irgendwie den Ellbogen bekommt und zurückschlägt. Und Ugondu kriegt einfach bei 5 Minuten Spielzeit hüfthoch abgegrätscht die zweite Runde. Es wird so geil.
Ja klar, also ich sehe, also du bist natürlich auch einfach gestrickt, muss man ganz einfach sagen.
Ja,
weil wenn man sich die Statistik anschaut, da bist du schon irgendwie dabei, sobald wir irgendwann mal einen haben, der irgendwo zweistellig getroffen hat.
Ja.
Aber klar, also es hat das bei mir auch ausgelöst. Ich glaube auch bei Wodislav Lokvenc hat das auch schon irgendwo getwittert.
So guter Mann.
Und ja, also ich denke, wir haben den Hype-Train-Nominierten. Und wir hoffen, dass er den Award am Ende des Jahres nicht bekommt, weil das würde bedeuten, dass der langsam war, der Hype-Train.
Ja.
Aber
nur nochmal, also sagen wir, letztes Jahr 18 Tore, 5 Assists, die Saison davor 11 Tore, die Saison davor 15 Tore, klar, alles irgendwie so vierte Liga und so ein Scheiß. Und da hatten wir auch schon andere, die das gedacht hatten. Aber wir hatten auch Yannick Mause. Ja? Wir denken einfach, er macht Yannick Mause und nicht Tim Heike. Und dann? Ist doch geil.
Ja, also ich versuche hier gerade nochmal aufzumachen, wie er denn, wie lange hat er denn für Erfurt gespielt? Auch nur 2 Jahre, oder?
2 Jahre.
Ja. Und davor halt irgendwie Verbandsliga und Oberliga. Das heißt schon auch relativ steil, die liegen jetzt nach oben. Das heißt, die Frage ist halt wieder, reicht es auch noch für die dritte?
Das
wird man halt irgendwie rausfinden. Er hat gestern gegen Heidenheim, Zweitligist, getroffen. Insofern.
Erstliga-Absteiger sogar.
Erstliga-Absteiger, genau. Damit in diesem Spiel mehr Tore als Kostli geschossen. Insofern erwarten wir mehr Scorerpunkte als Kostli letztes Jahr. Würde ich jetzt mal hochrechnen. Nee,
ich bin schon froh, wenn er mehr Spielminuten als Kai gehört.
Mehr Spielminuten als Toy. hat in der Vorbereitung, oder ich weiß jetzt nicht in der Vorbereitung, aber zumindest in diesem Toto-Pokalspiel, als er dann reingekommen ist, auf der Flügelposition gespielt. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde.
Weiß nicht. Ich find immer, wenn du so einen jungen, talentierten Spieler hast, dann soll der auch gefährlich auf seiner Position spielen.
Hör auf, meine Sachen nachzuplappern, ey. Hat auch bei Erfurt irgendwie letztes Jahr mal irgendwie 6, 7 Spiele am Stück irgendwie links außen
gespielt. Ist doch scheiße. Ist mir egal, wo er einen umhaut. Also ich habe Bock auf den. Ich habe richtig Bock. Ich bin vollkommen enttäuscht, wenn er nicht mindestens in einem Derby vom Platz fliegt und im anderen Derby einen Dreierpack macht. Es wird richtig geil. Und also um jetzt auch mit diesem Gefühl jetzt mal weitermachen kurz. Also wenn wir jetzt mal das Revue passieren lassen, wir sind jetzt hier in den letzten ungefähr 3 Stunden ja durch diese Ausstellung durch. Und klar, diese Lücke Kostli wird sauschwer zu füllen sein, aber was wir da an offensivem Potenzial irgendwie gerade sammeln, das ist meiner Meinung nach schon durchaus möglich, besser zu laufen, als Kostli spielt alleine Fußball.
Ich glaube auch, also ich würde es von außen so bewerten, als hätte man gesagt, okay, wir betrachten unsere Offensivreihe gesamtheitlich und nicht, wir versuchen jetzt einen Abgang zu ersetzen. Ich meine, ja, allein schon irgendwie zu definieren, was Kostli denn eigentlich für ein Spielertyp war und dafür jemanden zu finden, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber insgesamt wirkt es schon so, als hätte man sich da irgendwie Gedanken gemacht. Den einen oder anderen kann ich noch nicht ganz irgendwie einordnen, wie er denn in dieses Gesamtkonglomerat dann reinpasst. Zum Beispiel Seo, wenn ich ehrlich bin, wie er da, welche Rolle er da spielen soll. Ich denke, dass es am Anfang so wirkt jetzt von außen, Lokot startet, Ugondu ist der Joker und kann dann darüber beweisen, dass er auch den Torhüter in die dritte Liga mitbringen kann. Aber es kann natürlich auch anders sein, dass wir irgendwie nach 2 Spielen irgendwie Ugondu auf dem Flügel sehen und der da komplett aufblüht. Also alles möglich. Und aber
linke Schiene.
Genau, das macht richtig Spaß.
Ugondu linke Schiene, weil Benes und Rosenlöcher ausfallen. So was passiert dann. Ja, naja, ich glaube wirklich, also wenn ich mir so angucke und umso mehr ich mich jetzt damit beschäftigt habe, muss ich sagen, ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl so grundsätzlich mit dieser Mannschaft, weil man ja diese Dreierkette da ist, wie sie da ist, die ja letztes Jahr wirklich Stabilität gebracht hat. Ein Ponat, klar, haben wir vorher darüber geredet, aber wenn ein Ponat wieder anknüpft an das, was das letzte Mal war, super. Rechtsverteidiger gibt es rechte und linke Schiene, Entschuldigung, gibt es ein bisschen in Bewegung. Zentrum und ja, wie gesagt, das wird sich zeigen, was ist Zentrum, was ist nicht Zentrum, was ist irgendwie außen, gibt es verdammt viel Auswahl gefühlt. Ich glaube, da haben wir verdammt viele Leute, die irgendwie gut Potenzial mitbringen. Und im Sturm, mein Gott, also jetzt Lokot zu haben, der ja ein paar Mal getroffen hat, den Hype-Train im Nacken und dann immer noch, und da muss man schon nochmal sagen, dass Drakulic vielleicht doch irgendwann mal aufblüht. Irgendwann werden wir aufgeben, aber noch haben wir nicht aufgegeben. Kann ja sein, und wenn Captain America tatsächlich irgendwann nochmal nach Deutschland einreisen darf, dann könnte ja auch noch was passieren. Deswegen, ich bin ehrlich gesagt ziemlich positiv überrascht bisher. Also überrascht ist das falsche Wort. Ich bin positiv gestimmt über das, was jetzt da steht.
Ja, also ich meine, wir haben das in der Vergangenheit auch oft genug irgendwie gesagt, es wird in der dritten Liga wird nicht die Mannschaft Erfolg haben, die die besten Einzelspieler irgendwie hat, sondern die beste Elf oder halt Mannschaft irgendwie auf den Platz bringt. Ich meine, dass das da vorne noch nicht eingespielt sein kann, weil sich da dann doch auch wenn du vorher gesagt hast, das war jetzt kein großer Umbruch, personell dann vorne, glaube ich, schon viel getan hat und verschoben hat. Zumindest auf dem Blatt jetzt mit allen Personalien. Mal schauen, ob dann wirklich am Ende so viele neue da
tatsächlich auch spielen. Wir spielen mit rechts Kübel in der Mitte und links spielt Kaigi, wenn er fit ist. Möglich, ja. Damit die sich nicht neu finden
müssen. Ja, und auf rechts schieben wir erstmal Carlsen und dann irgendwie in der Mitte Gül und Platz. Keine Ahnung, also das kann natürlich alles sein, aber insgesamt kann da was zusammenwachsen. Nicht nur Aspekte, glaube ich, der individuellen Fähigkeiten spielen damit rein, sondern halt auch einfach, wie harmoniert das Ganze, wie passt das System auch für die Spieler.
Ja. Bock. Und weil du gerade schon so eine gute Überleitung gebracht hast, wer glaubst du denn, wenn wir jetzt in die Saisonprognose übergehen, wer die drei Mannschaften sind, die dieses Jahr die konstanteste Leistung aufs Feld bekommen? Weil dann würde ich nämlich jetzt direkt mal überleiten in unser allseits beliebtes Spiel. Marco macht die beschissenste Saisonprognose.
Und jetzt haben wir nicht mal den Bene da, der uns die Wettquoten liefern kann.
Oder? Das stimmt, aber ich habe dafür andere technische Unterstützung dabei.
Ja.
Aber das würde ich erstmal.
Okay, warte, ich mache mal parallel hier noch einen Wettanbieter auf, ohne seinen Namen zu nennen.
Aha.
Und schauen wir, ob ich irgendwie die Drittliga-Quoten auf Aufstieg noch irgendwo.
Also ich muss, glaube ich, am Anfang erstmal alle enttäuschen. Ich habe im Aufstieg, glaube ich, diesmal wirklich keinen. Also, was heißt, glaube ich? Ich habe keinen Dark Horse im Aufstieg.
Dann fang du mal an, weil ich muss mir hier noch.
Ja, also ich muss sagen, ich war total gelangweilt von meinen eigenen Tipps, habe dann noch überlegt, ob ich nicht irgendwie doch so ein bisschen edgier werde. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe tatsächlich Düsseldorf auf 1. Klar, die haben ordentlich Umbruch, aber am Ende ist es Düsseldorf. Dass die überhaupt abgestiegen sind, ist ja schon irgendwie weird. Deswegen habe ich Düsseldorf auf 1, auch wenn wir alle wissen, dass Absteigen in dieser Liga nicht so easy ist, wieder aufzusteigen. Aber trotzdem habe ich es da. Auf Platz 2 habe ich, auch wenn ich erst nach Streichung sie da hinsetzen musste, Duisburg. Ja, letztes Jahr ja irgendwie dann auch irgendwie knapp gescheitert am Ende des Tages. Irgendwie gefühlt, ja, Tim Heike sind sie los, Besitzer haben sie bekommen.
Bukowski ist noch da, glaube ich.
Bukowski ist noch da, Dischken ist weg. Also sie holen sich weiter Ex-Ingolstädter und ich glaube, das tut ihnen gut. Deswegen habe ich Duisburg auf 2 und 3, auch einfach nur, weil ich sie ehrlich wieder loswerden will, Rot-Weiß Essen. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte auch Rostock stehen, habe die gestrichen. Und ich habe sehr lange über Aachen nachgedacht und mir gedacht, also wenn wir unter Kostli leiden, wie leiden die unter Kindorf? Und dann wäre, nee, komm nicht unter die ersten drei.
Sehe ich auch nicht. Ich sehe ja auch gerade, also bei den Quoten ist Aachen tatsächlich eine 5-0er-Quote. Relativ, also niedrig. Besser zum Beispiel, oder gleich wie Saarbrücken zum Beispiel. Düsseldorf hat die beste Quote, dann Rostock, Essen, Duisburg, Münster.
Wow, da bin ich ja edgy unterwegs.
Ja, also, ich meine, Düsseldorf, einerseits verständlich natürlich, weil der größte Name auf jeden Fall, andererseits natürlich auch die Mannschaft, die am wenigsten damit geplant hatte, dass sie irgendwie Drittliga spielt, schon auch einen gewissen Adelass irgendwie hatte. Andererseits natürlich jetzt auch irgendwie neue Spieler, glaube ich, geholt haben, die durchaus Namen haben. Ich glaube aber, ich gehe mal damit, dass Düsseldorf nicht aufsteigt. Würde dann Rostock nehmen.
Als Erster?
Ja, Reihenfolge kann man darüber diskutieren, aber ja, dann nehmen wir es halt in der Reihenfolge, in der ich sage, ja. Also Rostock, Duisburg gehe ich mit. Ich glaube, dass die wieder eine gute Rolle spielen können. Und dann nehme ich rein, auch wenn ich nicht genau weiß, warum, aber ich glaube, Saarbrücken ist wieder oben mit dabei dieses Jahr.
Saarbrücken sind die einzigen, von denen du jetzt so vorgelesen hattest.
Haben Cvetinovic jetzt in der Innenverteidigung übrigens.
Okay. Aber das sind die einzigen, die ich jetzt irgendwie nicht mit in der Überlegung hatte. Aus keinem Grund wirklich. Also es wäre jetzt so, als wenn ich sage, boah, ich kenne mich so gut mit der Saarbrücken da draus Wehrpolitik aus. Ja, spannend.
Aber das ist jetzt auch wirklich ins Blaue reingeschossen und wahrscheinlich weiß ich in 10 Minuten nicht mehr, was ich gesagt habe.
Ich habe letztes Jahr gesagt, dass Cottbus absteigt. Und was das Schönste an der ganzen Geschichte ist ja, dass letztes Mal schon auch 60 in den Aufsteigern dabei stand. Und du weißt, es läuft immer anders, als man es am Anfang irgendwie sich denkt. Aber ich möchte sagen, nachdem ja sonst heute unser Dritter im Bunde hier nicht da ist, um seine Tipps mit abzugeben, habe ich einfach unsere Freunde, die Claude und Copilots der Welt gefragt und ich habe einfach mal Copilot und Claude prognostizieren lassen, wer aufsteigt, das wir sie ganze Tabelle prognostizieren lassen. Und sie sind beide, oh Wunder, relativ langweilig beim ersten Düsseldorf. Mhm. Copilot hat als zweiten Hansa Rostock und als dritten Saarbrücken.
Oh ja, das ist,
geht
okay.
mit
also, dir. Ja, okay, nee, ich habe hier nicht Düsseldorf. Okay.
Aber sie haben zumindest Saarbrücken. Und Claude sagt hinter Düsseldorf landen Preußen, Münster und Essen. Münster, da würde ich mich wirklich aus dem Fenster lehnen, dass die es nicht schaffen.
Ja, also es ist halt einfach irgendwie dann die zwei Bundesliga-Absteiger oder Zweitliga-Absteiger genommen.
Darauf was passieren, ne?
Also auch ich denke, dass man Münster auch nicht rausnehmen darf, aber die können halt, also Münster ist halt...
Ist der Preisinger da noch?
Ja, ja.
Krass.
Also die können halt oben mitspielen, die können aber auch irgendwie, ja, unten reinrutschen, wie das halt auch bei einem oder anderen Zweitliga-Absteiger passiert ist.
No. Ja, aber dann kommen wir doch direkt zum Abstieg. Hm? Soll ich wieder loslegen? Soll Claude loslegen? Soll Cooper wer soll loslegen?
Ich denke, KI machen wir danach, oder?
Ja, dann mache ich zuerst. Also ich habe auch 20 Havelse. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, die waren weg. Also klar, die hatten noch genug Zeit, ihren Kader dann doch anders zu planen. Aber die waren weg, haben sich schon längst gedacht, yo, fuck it, wird eh nix. Und jetzt spielen die trotzdem doch wieder dritte Liga. Also allein die Kaderplanung muss doch schon richtige Scheiße gewesen sein. Für mich sind die Letzten sind weg. Okay. Dann habe ich auch, da wird langweilig, aber muss man sagen, ja, mein Gott. Ich habe, ja, wobei der ist noch gar nicht langweilig. Oh, ich habe es falsch rum gemacht. Oder? Nee, ich habe es falsch rum gemacht, Entschuldigung. Auf 19 habe ich nämlich Fortuna Köln, weil, ja, mein Gott, Entschuldigung, ein Kölner Verein in dieser Liga reicht. Und danach Meppen, auch wenn es lustig ist, dass Meppen wieder da ist. Und dann habe ich mir gedacht, und das ist wirklich, also das ist wirklich fachlich sehr fundiert. Ich dachte mir, wenn ein Kölner Verein absteigt, dann kann der andere doch einfach mit absteigen.
Wo kommt dieser Köln-Hass aus dem puren Nichts her?
Gar nicht, aber wir verkacken jedes Mal gegen Viktoria Köln. Das ist wirklich nicht gut für uns, dass Viktoria Köln in dieser Liga ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, lasse doch beide gemeinsam absteigen. Deswegen habe ich Havelse, Fortuna Köln, Meppen, Viktoria Köln von unten nach oben.
Lustige Side-Fact zu diesem Viktoria Köln-Ding. Die hatten ja, glaube ich, letztes Jahr bei uns irgendwie ein Spruchband im Gästeblock im Sinne von, lieber DFB, wir wollen endlich mal nicht unter der Woche in Ingolstadt spielen. Turns out, dieses Jahr wieder Viktoria Köln in der englischen Woche in Ingolstadt zu Gast. Wow. Aber zumindest wir dieses Mal nicht an einem Mittwochabend in Köln, sondern an einem Samstagnachmittag, Marco. Und,
ja, vielleicht fahre ich da.
Vielleicht ist das sogar ein...
Ja, jetzt ist gut. Wenn Ugondu.
Bis dahin. 8 Torbeteiligungen.
Wenn Ugondu den Kohlekessel so richtig anheuert und dieser Zug aus dem Ingolstädter Hauptbahnhof rausbrettert,
dann sitze ich da aber drin. Genau,
ja?
In der Lok sitzen.
Ja, da sitze ich da, nee, in der Lok nicht. Ich bin zu faul, die Kohle zu schippen. Aber ja, dann sag doch mal an, wer ist für dich weg?
Also ich habe hier auch wieder mal die Quoten. Es gibt keine Abstiegsquote hier bei dem Wettanbieter mit T, aber es gibt, ich lese einfach die mit den schlechtesten Aufstiegsquoten vor. Hm? Das ist mit weitem Abstand Havelse tatsächlich. Aber das gibt mir schon wieder irgendwie diese Vibes. War das damals nicht irgendwie Darmstadt, die auch, oder Darmstadt oder Paderborn, die auch durch Ähnliches irgendwie jemand hat die Lizenz
Paderborn, bekommen? Ja.
Und ist dann im nächsten Jahr aufgestiegen. Also das wäre jetzt schon auch wieder so eine typische eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt.
Damals, ne?
Kann sein, ja.
Ich habe schon einen Duisburg-Lizenz im Zug.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass Havelse aufsteigt, aber ich sag einfach mal, Havelse bleibt drin. Ich sehe Meppen unten. Und von den anderen Aufsteigern, ich glaube, dass Groß Asbach wahrscheinlich die sind, die es am ehesten irgendwie... Was lustig ist, weil die sind ja durchmarschiert durch die Regionalliga. Also vielleicht haben die irgendwas gefunden, was halt einfach funktioniert. Das, was wir vorher gesagt haben, was man nicht so richtig auch benennen kann, dass die jetzt auch noch durch die dritte Liga marschieren. Also die, glaube ich, bleiben drin. Fortuna Köln ist halt irgendwie so ein Alemannia Aachen, irgendwie so ein Verein, der vielleicht über den Hype dann auf jeden Fall ganz gut schlafender Riese mäßig jetzt endlich den Aufstieg geschafft, auch drin bleibt. Ferl haben wir vorher irgendwie so ein bisschen Aderlass prognostiziert.
Da ist schon alles weg, oder? Da ist wirklich alles weg.
Sogar irgendwie halt Trainer Tobi Strobel ist weg. Sturm auch einige weg. Ist da Tatz auch weg? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich. Ja, komm, wir gehen mit Havisse, Ferl.
Hast du nicht gerade Havisse gehabt, oder?
Ah, nee, ja, stimmt. Meppen, Ferl. Irgendwie muss ich ja noch. Hm. Wenn ich uns nicht nehme.
Hallo?
Ach komm, einfach weil es lustig ist, ich nehme Mannheim wieder. Damit über Mannheim auch gesprochen ist.
Einen brauchst du noch.
Ja, ja.
Also im Zweifel einen von Köln, das ist immer gut.
Ja, ja.
Allen einen Sack draufhauen.
Ach komm, dann nehmen wir Viktoria Köln.
Viktoria Köln? Ja, guck, ja, sind wir uns so einig. Ja, toll. Da müssen wir schon mal nicht absteigen, weil wir letztes Mal auch klar, wo wir uns einig sind, steige ich an.
Also und dann auch, glaube ich, gleich direkt Grüße an unsere Zukunftsmark und Zukunftsmartin, die sich diese Folge wahrscheinlich lachend in ein paar Monaten anhören werden. Und,
oder weinend, weil Ingolstadt halt doch da steht. Mhm. Okay, dann aber gut, und dann ergänzend, was Co-Pilot erzählt hat. Platz 20, wenig überraschend, Havelse. Und dann ist da, also Co-Pilot hat so ein bisschen so eine Fußballromantik in sich, weil da kommt dann Hoffenheim 2 raus, stimmt, Stuttgart 2 raus und die Würzburger Kickers raus. Also, wenn sie jetzt Regensburg noch rausgeschmissen hätten, dann hätte ich gedacht, oh, komm, weil schon auf, ist da auf dem Weg. Aber auch Würzburg ist natürlich okay, dass sie sich verpissen.
Ich habe hier die Quoten angeschaut, die sind auf Aufstieg und natürlich können Stuttgart 2 und Hoffenheim 2 nicht aufsteigen, deswegen tauchen die hier gar nicht auf.
Ah, okay. Dann, Martins Prognosen sind super.
Dann fundiert. Ersetze ich Viktoria Köln durch Stuttgart 2. Okay. Und Hoffenheim 2, nee, ach, egal, ja, komm, Stuttgart 2. So.
Boah, Leute, ihr merkt, wir sind super strukturiert wie immer. Ja. Neues Jahr, altes Wir, super. Und dann Claude, Letzter, Havelse, dann Groß Asbach. Dann möchte ich kurz 18 ausklammern, weil das interessant ist, aber 17 Meppen. Heißt, er nimmt zweimal Aufsteiger, einmal den letztjährigen eigentlich Absteiger. Aber Platz 18, Alemannia Aachen. Mit der Begründung, zu knapper Kader und ein sehr hoher Konkurrenzkampf in NRW. Was? Don't know. Aber we take it. Also Claude Absteiger, Havelse, Sonnenhof, Groß Asbach, Aachen und Meppen.
Wenn es wirklich schief läuft, dann haben sie ja bei uns schon direkt die Ausrede mit dem zu hohen Konkurrenzkampf in NRW.
Ja, genau. Ja. Können wir nichts machen.
Ach, eigentlich wäre mit dem zu großen Konkurrenzkampf innerhalb Kölns, ja, vielleicht auch schon.
So. Naja. Und dann haben wir natürlich noch, wo landet der FC Ingolstadt dieses Jahr, Martin?
Ja.
Soll ich da auch schon wieder anfangen?
Nee, ich starte und ich sage optimistisch Platz 9.
Martin, bei mir steht auch Platz 9. Einstelliger Tabellenplatz. Hype Train ist am Start, also zweistellige Buden von Ogondo, da wird es natürlich Platz 9. Also ich bin auch einstellig, ich sage Platz 9. Und ich möchte dann gerne natürlich auch hier teilen, Claude, kleiner Bast, hat den, ich zitiere, SSV Ingolstadt 04 auf Platz 14 getippt.
Also da gibt es wohl eine Fusion dieses Jahr noch.
Begründung, wechselhaft, aber safe im Niemandsland. Aber unser Freund Co-Pilot hat den FC Ingolstadt 04 auf Platz 6 getippt.
Okay. Ja.
Also ich weiß schon, wen ich lieber mag inzwischen.
Wo landet der Jan jeweils?
Also der Jan landet bei Co-Pilot auf Platz 13 und bei Claude auf Platz 15.
Okay, also Claude ist doch eigentlich gar nicht so unsympathisch dann.
Ja.
Okay.
Und dann hätte ich noch zwei Prognosethemen.
Okay, dann machen wir mit den Prognosen erstmal weiter.
Ja, ein Prognosethema haben wir letztes Jahr auch gemacht und hat auch super funktioniert. Bester Neuzugang.
Lukoc.
Und Marco. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das in irgendeiner Form schockieren wird. Aber der beste Neuzugang des FC Ingolstadt für die Saison 26-27 wird Obed Chichindu Ogondo. Wenn nicht dasselbe Co-Pilot und Claude-Frage, sind die sich da sehr einig. dass das auf jeden Fall Vinko Schapina sein muss. Ich habe leider keine Begründung rausgepielt. Habe ich vergessen. Aber da sind sie sich auf jeden Fall einig. Mhm. Jetzt letzte Prognose-Thema. Bester Youngster der Saison. Letztes Jahr haben wir es da richtig schwer getan. Alle irgendwie Sturm gesagt. Nee, stimmt nicht. Wir haben gesagt, wir dürfen nicht Neuzugang und Youngster gleich machen. Deswegen haben wir nicht alle Sturm gesagt. Und ich möchte auch da langweilig erstmal sagen, ich möchte meinem letztjährigen Tipp treu bleiben, weil ich finde, es geht gerade noch und wieder Emre Gül in den Raum schmeißen, er ist 21. Das ist für mich noch okay. Also auf jeden Fall noch okay, ja. 21 ist immer noch okay für besten Youngster.
Ja, hätte ich natürlich auch gerne gesagt, aber ich glaube, dann nehmen wir dann nicht den gleichen. Ich glaube, dass Gül eine gute Rolle spielt. Ich gehe aber dann dieses Mal mit Durakov. Ich glaube, dass... Also er bringt irgendwie so ein Profil mit, vielleicht auch, weil ich jetzt hier gerade auf die Taktiktafel gar nicht so viel Konkurrenz vielleicht auf dieser rechten Flügelposition sehe, aber ich glaube, dass Durakov einschlagen kann.
Ja, stark. Co-Pilot, Elias Decker, macht das was mit dir?
Ja, wäre natürlich lustig, ja.
Und Claude, und nachdem, dass du vorher gesagt hast, wird es wahrscheinlich funktionieren, Becker Ärzte. Wo er den ausgegraben hat, in der, also das, was wir vorher schon gesagt haben, also sehr viel von dieser, vor allem der Cloud-Prognose, ist natürlich dieses, ja gut, die sind abgestiegen, die werden wieder aufsteigen, die sind aufgestiegen, die werden wieder absteigen. Wo jetzt Berger Özdoğan herzieht für den besten Youngster, auf was basierend, keine Ahnung. Aber sei auch ihm gegönnt, wenn es funktioniert.
Aber müssen wir jetzt unterm Strich sagen, dass wir jetzt Bene in dieser Saisonprognose durch KI ersetzt haben?
KI und Weltcode.
Oder können wir es jetzt auch auflösen, dass Bene eigentlich auch bisher eine KI war?
So, jetzt ist es raus. Jetzt müssen wir die Charade auch nicht weiterspielen. Zukünftig wird unser Freund Claude Maurice immer teilnehmen. Nein. Ja, aber jetzt haben wir sogar 4 Prognosen dieses Jahr. Ist doch super, ne?
Okay, dann können wir dann auch am Ende des Jahres möglicherweise einen Award an eine KI vergeben.
Ja, Gott sei Dank, vielleicht wäre ich einfach mal nicht schlechteste Saisonprognose. Ich habe auch noch mehr Fragen gestellt an die KI, weil wir müssen auch noch das Trikot ranken.
Ja. Aber sollen wir vielleicht einmal kurz bei den Prognosen noch irgendwie bleiben? Jetzt haben wir beide Platz 9 gesagt.
Ja.
Was ist denn, also wieder die Frage im Endeffekt, was ist eine gute Saison, was ist eine schlechte Saison, was muss eigentlich der Anspruch sein? Es ist wie jedes Jahr natürlich schwer zu beantworten. Im Grunde, glaube ich, haben wir jetzt beide gesagt, Platz 9 und wir sind optimistisch, weil es besser als letztes Jahr ist vermutlich erstmal und weil es ein einstelliger Tabellenplatz ist, den wir seit 4 Jahren nicht mehr hatten. Aber was muss denn der Anspruch des FC Ingolstadt diese Saison sein? Und was schreit für dich quasi auch die Transferpolitik und das Auftreten des FC Ingolstadt? Also was ist denn unser Anspruch gerade?
Also eins kann ich ausformulieren und das geht aber ganz klar einfach mal in die unsere Trainerpersonalie. Es müssen jetzt Ergebnisse her. Also wir haben jetzt 2 Jahre wunderbar Vibe und Glücksbärchi und schön, dass wir alle da sind und irgendwas mit Identifikation. Aber jetzt muss halt auch mal eine Steigerung auch in der Tabelle und in den Punkten her und nicht immer nur, wir sehen vielleicht irgendeine Verbesserung, die ich selten gesehen habe. Mhm. Es muss auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Konstanz rein als letztes Jahr in diesem Puff. Ich meine, letztes Jahr habe ich ja irgendwie gesagt mit, ja, so insofern ich irgendwie eine Entwicklung sehe und irgendwie das Gefühl habe, dass das irgendwie funktioniert, das ist sehr, sehr wischiwaschi. Ja. Und klar bin ich immer noch der Meinung, wenn du siehst, da kommt eine Entwicklung, wenn du schaffst, diese Kostenlücke zu schließen, und das ist vielleicht ein Ding, also schaffe ich es, dieses Loch Kostli durch ein Kollektiv zu schließen, dann ist das schon mal gut. Aber am Ende des Tages, also wieder eine Saison, bei der wir lange abstiegsbedroht sind in irgendeiner Form und am Ende dann irgendwie auf Platz 12 landen, ist definitiv kein Erfolg.
Ja, also haben wir ja, glaube ich, auch in der letzten Folge schon irgendwie gesagt, dass natürlich jetzt auch viele Unterstützer für Sabrina quasi schon die Segel streichen mussten, dass sie jetzt einfach unter Druck ist und ja, ohne es irgendjemand zu wünschen, wird mit Sicherheit, werden Ergebniskrisen nicht mehr so einfach an der Trainerpersonalie irgendwie vorbeilaufen können dieses Jahr. Was ich mir halt einfach als Frage stelle, ist halt einfach, wie sieht unser Mehrjahresplan irgendwie gerade aus? Wann müssen wir auch aus finanziellen Gründen eigentlich alles oder nichts Bundesliga- oder Zweitliga-Aufstieg spielen? Ist es das diese Saison schon? wie lange macht Audi diese ganze Nummer noch mit? Also, das wird spannend sein. Ich weiß nicht, ob jetzt diese Transferperiode schreit mit, wir greifen an. Ich glaube, es ist halt eher so ein, wir sehen uns ganz gut in der Verfolgerrolle und im Schatten, und wenn sich da was bildet, vielleicht sind wir dann da, selbstbewusst formuliert. Ob wir es jetzt mit unserer typischen, bisschen schwarzmalerischen Brille, skeptischen Brille, so sehen, dass wir da oben irgendwie eine Rolle spielen, haben wir jetzt, glaube ich, beide in unserer Prognose irgendwie nicht wirklich gesehen. Aber am Ende des Tages ist halt die dritte Liga wieder eng. Und also natürlich kannst du mit einem guten Start irgendwo im Verfolgerfeld da sein und dann in der Rückrunde auftrumpfen.
Und ich muss bewusst sein, dass ich wieder so gehypt sein werde, wenn es zwischendurch kurz danach aussieht, das könnten wir 3 Spiele in Folge gewinnen.
Das werde ich.
Ich bin dabei.
Das weiß ich ja mittlerweile auch gut einzuschätzen. Also da lasse ich mich nicht blenden.
Ich bin ganz vorne dabei. Ja. Wenn hier Euphorie auftaucht, dann bin ich aber sowas von dabei. Was du gesagt hast mit dem, ist es eine Do-or-Die-Saison? Nein, also ich kann natürlich nicht einschätzen, wie sind wir finanziell dargestellt, bla bla bla. Aber allein diese ganze Ausgangslage, die wir jetzt gerade aufbauen, also dieses, wir haben dieses komplette Führungsregel neu aufgebaut. Von Sonnenkönig, Didi zu einer Aufteilung auf 3 plus Rigo Hof. Dann ist ja doch irgendwie in der Offensive schon relativ viel passiert. Auch richtig, ich vorher gesagt habe, es ist kein Umbruch, aber es ist natürlich rechts vorne vor allem sehr viel passiert. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man in dieser Saison schon gut daran tut, erstmal Ruhe im Puff zu haben. Also dass das mit dieser Dreierregel funktioniert, dass wir nicht schon wieder nach 5 Spielen und 0 Punkten irgendwie hier nach Personalien schreien, weil sehe ich auch genauso. Der nächste Kopf, der rollt, ist definitiv nicht irgendeine Geschäftsführung. Und dass du dieses Jahr halt einfach sehr stabil da reinkommen musst und dich gut positionieren. Und wenn du darüber redest, anzugreifen, dann ist das nächstes Jahr. Das kann natürlich jetzt passieren. Immer. Aber mein Gefühl sagt mir von dem, was er sieht, jetzt nicht, oh, wir bauen gerade für eine Do-or-Die-Saison auf.
Ja, dafür war es auch wahrscheinlich dann sogar zu wenig Handlungsspielraum. Aber klar, also ich meine, ist die nächste Saison dann besser, wenn du, weiß ich nicht, irgendwie jetzt Trainerwechsel die Saison hast, dann irgendwie einen größeren Umbruch, dann kannst du ja wieder argumentieren, warum du jetzt im nächsten Jahr nicht aufsteigst. Also schauen wir mal. Ich sehe es jetzt auch noch nicht, dass wir jetzt all in gerade gehen, aber Fakt ist halt auch einfach, mit jedem Jahr wird es schwieriger. So, das ist halt einfach klar.
Ja.
Okay.
Okay.
So viel zum Sportlichen wahrscheinlich, oder?
Ja. Jetzt kommen Nebenkriegsschauplätze.
Gibt's sowas?
Trikots. Jedes Jahr eine meiner Lieblingskategorien. Nach mehreren Stunden der Aufnahme kommen wir zu den Trikots. Welche Reihenfolge möchtest du denn die Trikots bewerten? So wie sie rausgekommen sind? So wie man es normaler Mensch machen würde mit Heim zuerst?
Ja, aber dann lass doch irgendwie so wie sie rausgekommen sind, oder?
Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, wir haben versucht, direkt mal mit einem Bang zu starten. Drittes Trikot zuerst. Ich glaube, das haben wir irgendwie gefühlt 47 Millionen Mal gesagt. Das wäre doch mal ganz geil. Und jetzt ist es soweit. Wir haben ein, ist ja jetzt auch ganz toll, also wir haben jetzt ein MTV-Trikot als Ausweichtrikot. Also in einer dem Verein aktuell eher entfernten Farbe. Und dann ein ESV-Trikot als schwarz-weißes Auswärtstrikot und ein Ingolstadt-Trikot, schwarz-rot, ein FC-Ingolstadt-Trikot. Und das ist ja das, was wir eben schon mal gedacht haben, das wäre eigentlich ganz cool, aber irgendwie hat man sich immer gedacht, naja, vielleicht geht das nicht, weil lila irgendwie dann doch zu nah an rot, bla bla bla, war doch früher mal irgendwie so ein Thema. Und jetzt droppt dann Irea dieses Trikot als erstes und es hat einen Kragen. Martin, es hat auch noch einen Kragen. Und
es gibt auch als Langarm-Version im
Shop. Es gibt es auch als Langarm-Version, weil es gibt genau eine Person in ganz Ingolstadt, die sich das kaufen würde, und das ist Martin. Weil who the fuck will Langarm-Trikots?
Ich habe es nicht als Langarm-Trikot gekauft, muss ich schon mal nicht spoilern. Aber,
ja, schwierig. Aber deswegen würde ich mal sagen, für das Konzept 10 von 10, das so zu machen, klar, das wirst du jetzt nicht jedes Jahr machen, aber dieses Konzept ist einfach mal so zu machen, richtig geil. Finde ich super.
Ja, also ich glaube, es ist auch schon lange genug irgendwie Thema gewesen und vielleicht hat man halt auch dann einfach darauf gewartet, bis der Ausrüster einfach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein Template dafür zur Verfügung stellt, was irgendwie für dieses Konzept passt. Und ich finde es gut. Also ich finde das Muster geil. Ich finde das cool, dass der Kragen dabei ist. Ich finde es cool, dass es quasi auch die Version als Langarm gibt, weil es, also das macht schon nochmal richtig auch was her. Ich finde den Sponsor grässlich. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was ich als exklusiv habe, die Meinung. Können wir gleich nochmal drüber reden dann. Ich meine, interessant ist natürlich die Logo-Wahl auf diesem Trikot. Und ich glaube, auch die muss man differenziert betrachten. Ich würde erstmal, wie findest du es?
Ich finde es insgesamt, also als Konzerttrikot finde ich super. Also ein paar Sachen, aber das geht nicht nur für das Ding, muss ich mich noch warm sehen. Und der Trikot-Sponsor gibt auf jeden Fall Abzug in der B-Note. Und ich habe, also ich habe ja 8 von 10 stehen.
Mit Sponsor quasi
ein. Mit Sponsor eingepreist. Also so wie wir mit dem Ding auflaufen. 8 von 10. Ich würde sagen, wenn der Sponsor ein anderer wäre, dann wäre es ein 9 von 10. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich für mich zu einer 10 von 10 machen würde, aber das ein Kragen hat, ist geil, das Konzept ist geil. Ja, das ist so, dieses Oldschool-Vibige ist geil.
Ja.
Schon ein gutes Trikot.
Also ich finde es eigentlich auch ganz cool, quasi, wir haben ja jetzt oft genug auch Kragen gefordert und Kragen hat ja schon einfach dieses Retro-Vibes-Ding und ich glaube, ich finde es auch eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ganz gut, dass man das quasi dann auf quasi einen Vorgängerverein Trikot irgendwie münzt, anstatt jetzt irgendwie einen Retro-Vibe zu generieren für einen Verein, den es seit 2004 gibt.
Ja.
Also das macht irgendwie mehr Sinn. Ich finde die Logo-Wahl auch aus Designgründen absolut schlüssig. Im Hinblick auf, man macht das quasi auch diesem Vorgängerverein gewidmet Sinn, weil quasi, wenn man sich das Logo anschaut, dann ist es ja so, dass der Panther quasi der MTV-Anteil ist, die schwarz-weißen Rauten der ESV-Anteil. Insofern da quasi das Element für den MTV rauszugreifen, finde ich auch gut. Was natürlich bei vielen Vereinen in Deutschland irgendwie so ein Thema ist, ist dieses, ja, aber nicht unser Wappen in der ursprünglichen Form wird auf dem Trikot verwendet, was dann irgendwie bei vielen Vereinen zu Fanprotesten oder so führt. Die hat es jetzt hier in Ingolstadt nicht gegeben. Ich glaube aber auch, weil halt einfach die Identifikation jetzt mit dem Wappen des FC Ingolstadt nicht so hoch ist. Also gibt ja auch dieses Fußballclub Ingolstadt-Logo noch, was irgendwie viel in Fankreisen irgendwie verwendet wird und so. Also ich glaube, man muss das halt auch immer in dem Kontext sehen. Also ich bin da eher Fan davon, dann sowas wie das Panther zu verwenden. Ich fände es auch grundsätzlich irgendwie möglich, das Ingolstädter Wappen, also das Stadtwappen, entweder in der neuen oder der alten Version irgendwie dazu verwenden, als jetzt den MTV-Panther. Also ich fände es jetzt irgendwie nicht schlüssig, den MTV-Panther auf einem Heimtrikot zum Beispiel zu verwenden, weil das ist dann einfach zu sehr nur der MTV. Und ich finde, der Verein ist mehr als 50% oder mindestens 50% auch der ESV. Aber wie gesagt, einfach zu einem Trikot, das dem MTV gewidmet ist, macht das absolut Sinn. Das ist eher, hat sich auch so ein bisschen angekündigt. Ich glaube, dieses Panty war auch schon teilweise auf irgendwelchen Jacken, Pre-Match-Jacken oder sowas, letzte Saison irgendwie mal drauf. Insofern ist es irgendwie logisch, dass das jetzt da drauf ist. Ich finde es schlüssig und es passt aus meiner Sicht. Und es gefällt mir besser, als jetzt irgendwie das FC Ingolstadt-Wappen irgendwie wieder so grässlich lila eingefärbt oder so zu machen, um es dann irgendwie in das Design zu packen. Also da gibt es von mir keine Kritik dran und es passt so. Zum Teamkraft-Logo muss ich einfach noch sagen, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es vor allem auch aus Teamkraft-Sicht nicht. Also die Argumentation mit diesen, ja, aber das ist unser USP oder halt irgendwie CI, dass das grün ist, das finde ich ist eine veraltete Denke und das macht man so einfach nicht mehr. Also man macht Logos einfach mittlerweile so, dass man sie vollfarbig einfärben kann, aus meiner Sicht. Und es würde mehr positive Sichtbarkeit bringen, wenn du das Logo einfärbst. Ist meine Meinung und ich bin enttäuscht, dass es nicht funktioniert und deswegen werde, beziehungsweise habe ich mir das Trikot auch nicht mit Sponsor bestellt.
Ja, ich sehe das an. Also, ich sehe es genauso, dass das Team Kraft-Logo von uns scheiße ist. Ich würde es aber genauso machen. Ich würde das genauso machen. Allein, dass wir drüber reden, wir reden die ganze Zeit nur drüber, weil das Scheißding grün ist. Wenn das Ding nicht grün ist und JVS Electronics da draufsteht, dann würde ich jetzt nicht wissen, was Team Kraft macht. So ungefähr. Ich weiß schon, was du meinst. Aber das ist halt trotzdem, also allein darüber zu reden, ist halt dann am Ende des Tages mehr Werbefake als irgendwas anderes. Ich würde mir auch wünschen, dass es nicht grün ist. Vor allem bei diesen Trikotlinien. Aber ich verstehe das vollkommen, dass vor allem, wenn ich da irgendwie so einen Freundschaftsdienst mache oder wie auch immer man das nennen will, dass ich mir dann schon auch sage, ja gut, wenn es sonst keiner macht, ich mache es aber zu meinen Konditionen.
Aber da sind wir wieder bei der Diskussion vorher. Ich meine, das zieht vielleicht irgendwie letztes Jahr noch, aber, ja, aber also sich da nicht zu bewegen, finde ich.
Wenn das mehr ist, also es ist in der Diskussion, die wir nicht bewerten können, weil ist das ein Mehrjahresvertrag gewesen? Kommst du da einseitig raus aus der Diskussion?
Ja, klar, müssen wir nicht nochmal aufmachen. Wahrscheinlich ist es auch so, aber es tut mir leid.
Ja, das ist ein scheiß Logo und das ist
verfehlt. Und trotzdem würde ich dem Trikot auch, so wie es ist, ja, dann wahrscheinlich eine 8 von 10 geben. Einfach weil der Sponsor mehr als nur einen Punkt irgendwie kaputt macht. Definitiv.
Ja. Ich habe auch noch einen Minuspunkt. Dadurch, dass wir das so offensiv beworben haben, das erste Trikot. Richtig Bock drauf, dass wir viele lila Trikots im Block haben, habe ich auch nicht.
Ja, aber mehr jetzt als irgendwie eine Farbe, die du dem Verein einfach gar nicht
ja, mehr
kannst. Ich meine, da kann man darüber diskutieren, mit Blau ist irgendwie das Stadtwappen und deswegen ist das dritte Trikot in Blau auch irgendwie so ein Stadttrikot und irgendwie so, das war ja damals die Geschichte. Aber da habe ich auf das Lila noch mehr Bock. Und also, weil du sagst, das ist so eine einmalige Sache im Jahr, aber warum denn eigentlich das nicht immer so machen? Also es wird wahrscheinlich nicht so sein. Ich glaube auch, dass es eine einmalige Sache ist. Aber warum denn eigentlich nicht als Ausweisfarbe einfach lila? Mal in den Raum gestellt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es ihr so,
ja,
so
findet. Ja, klar, kann man schon auch machen. Ja, weil schwarz-weißes Auswärtstrikot werden wir immer in irgendeiner, also ein weißes Auswärtstrikot haben wir immer irgendwie, heißt, da hättest du sowieso schon dieses Grundtemplate. Und ich meine, dass wir uns grundsätzlich damit anfreunden können, ein schwarz-rotes Handtrikot zu haben, ein schwarz-weißes Auswärtstrikot und dann ein lila Ausweichtrikot. Ja, warum nicht? Ich möchte der Vollständigkeit hinzufügen, Copilot gibt diesem Ausweichtrikot eine 9 von 10. Scheint es richtig geil zu finden und sich auch nicht so richtig an Team Kraft zu stören. Und Claude eine 5 von 10 sagt dir gar nicht.
Gab es da eine Argumentation noch für die 5?
Ja, muss ich aber sagen. Und dann habe ich dann nochmal nachgefasst, weil es gesagt hat, und da muss ich sagen, ich finde ich sehr schwach recherchiert, sagt, lila passt überhaupt nicht zur Vereinsidentität. Und dann habe ich geschrieben, du Kollege, weißt du eigentlich, wo das herkommt? Und dann
gut, wie du halt mit der KI immer redest, dass du irgendwie auch direkt immer aggressiv
bist. Nee, ich habe das wirklich sehr neutral geschrieben. Ich habe das hier gerade nochmal aufgemacht. Und dann dachte ich, oh, guter Punkt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Dann ist es eine 6,5 von 10.
hat jetzt auch nicht komplett überzeugt, deine Argumentation.
Ich möchte nochmal das erste vorlesen, geschrieben hat. Drittes Trikot, 5 von 10. Überwiegend lila mit einem dynamischen, geometrischen Muster. Weißem Kragen und Ärmelbündchen. Mutig, aber lila passt parklich am wenigsten zur Weißidentität. Wirkt eher wie ein generisches Trikot, drittes Trikot, aber nicht wie ein FC Ingolstadt Trikot. Blablabla. Und irgendwer, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von beiden das geschrieben hat, hat irgendwo geschrieben, dass er den, das muss dann Kobalt gewesen sein, dass er den Löwen sehr schön findet. So, komm, fick dich einfach, geh weg. Okay, Ausweichtrikot. Also wir sind komplett happy über das Konzept, aber es gibt so schon ein paar Flaws. Und dann, war dann zuerst das Heimtrikot?
Ja, dann das Auswärtstrikot.
Auswärtstrikot. Und ich mach's jetzt mal schnell. Finde ich ziemlich clean, finde ich schönes Ding, 8 von 10. Vielleicht unfair, ne, wobei, da stört mich das Team Kraft Logo am wenigsten, weil es halt auf weiß im Hintergrund ist. Deswegen finde ich es da am wenigsten eklig.
Und aber noch weniger verständlich. Also weil man da ist ja dieses Argument, was du vorhin gesagt hast, da sticht es irgendwie so raus wegen dem Untergrund. Das trifft ja da nicht mehr zu, es sieht halt einfach nur kacke irgendwie aus, wenn man näher hinschaut dann. Aber naja, sei wie es ist. Ja. Soll ich mal meine?
Ja.
Ich gebe eine 6 von 10.
6 von 10?
Also ich finde es sehr gut, dass wir quasi das weiter gedacht haben und nicht nur irgendwie, wir machen mal ein lila Ausweichtrikot, sondern dann auch wirklich sagen, okay, dann machen wir ein schwarz-weißes, was quasi dem anderen Vorgängerverein gerecht wird. Mhm. Ich finde dieses Muster in den schwarzen Streifen komplett unnötig.
Das gefällt mir auch nicht.
Das hat auch irgendwie also einfach gar keinen Bezug zum ESV. Ja, also okay. Das hätte man sich einfach sparen können. Auch das Rot hat natürlich jetzt eigentlich wenig mit dem ESV dann zu tun. Das passt halt eher zum FC Ingolstadt.
Das ist ein guter Kritikpunkt, ehrlich gesagt, warum der Rot dann in dem drin ist. Normalerweise würde ich sagen, cool. In dem Fall für ESV-Trikot finde ich schon, stimmt schon, ist falsch.
Genau, also es wirkt irgendwie halt so, ja, und dann haben wir jetzt für den ESV dann noch irgendwie ein Template gefunden, was da ganz gut passt, aber halt auch nur zu 90%. Es ist ein okayes Trikot. Und passt, aber es ist für mich einfach irgendwie dann eine 6 von 10, auch wieder, weil der Sponsor halt auch da mindestens irgendwie ein, zwei Punkte abzieht und dieses Muster in den Streifen es irgendwie unrunder macht, als es nötig wäre.
Also ich schaue es mir gerade nochmal an. Also ich gehe den Punkt voll mit, dass du mit diesem Rot eher diese Integrität des Konzepts kaputt machst. Also du sagst, lila, MTV, schwarz-weiß, ESV, weil dann crasht du das eigentlich. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man so drüber nachdenkt, wenn wir halt wirklich coole individualisierte Trikots hätten, könntest du mit dieser Linie so Geiles machen. Dann machst du halt bei dem einen irgendwie Wasserzeichen in Pantier rein, bei dem anderen machst du Wasserzeichen irgendwie scheiß Lok drauf.
Ja, genau.
Und statt halt dieses. Und dann ist das Ding rund richtig geil. Und ich bin geneigt, tatsächlich jetzt irgendwie durch diese Diskussion, es passt nicht, ist nicht mehr ganz so clean wegen dem Rot, schon zu sagen, hey, das ist vielleicht eher eine 7 von 10.
Ich versuche mir gerade hinzuspringen, ob vielleicht dieses Muster die Rauchschwaden einer Dampflok sein könnten und ich deswegen auf 7 von 10 kommen kann.
Ja, du, ja, das ist schon, ja. Also diese Rauchschwaden, die kommen aus der Ubuntu-Lok, muss ich sagen.
Ja, damit haben wir doch den Kreis schon. Ja.
Ja. Okay, aber auch nur dazu gesagt, Copilot 7 von 10, Claude 8 von 10. Mhm. Claude, sicher, ohne jetzt nochmal nachgelesen zu haben, oh, da ist schwarz-weiß und rot drin, das ist super, das ist voll die Vereinsidentität.
Ja, ist auch ein bisschen einfach gestrickt, der Kollege Claude. Ja.
Der Kollege Claude, der hat so ein bisschen das Problem, der ist sehr wenig selber kreativ, der nimmt einfach nur aus Fakten. Ja. Und da hat er keinen Bock dann drauf, sich das irgendwie selber romantisch zu machen.
Aber vielleicht ist das auch einfach was bei einer KI gar nicht so schlecht ist. Ja.
Meinst du? Ja, und dann Heimtrikot und da hören wir gerne an, also da muss ich mich immer noch warm sehen mit. Irgendwie, also wenn ich es von Weitem sehe, ja, wenn ich es von Nahem sehe, und irgendwie, ich habe jetzt mal eine 6 von 10 da und das kann sich, glaube ich, im Laufe des Jahres noch verändern. Ich muss nämlich dazu sagen, ich glaube, es war letztes Jahr dieses Trikot mit diesem leichten Rosa-Stich. Also das ist rosa, das falsche Begriff, ja, aber so einen leichten Rosirot irgendwas.
Ach so, ja. Das dritte Trikot letztes Jahr.
Okay. Da habe ich letztes Jahr am Anfang gedacht, weiß ich nicht. Und umso länger ich das gesehen habe, umso geiler fand ich es. Ich fand es tatsächlich so auch als, der eine andere würde sagen, Fashion Piece, sah das ganz gut aus. Also deswegen, und es könnte sein, dass dieses Heimtrikot eins ist, bei dem ich mich noch warm sehe oder bei dem ich irgendwann sehe, naja, ist nicht mal meine 6 von 10. Mhm. Und da reden wir noch gar nicht über den Sponsor.
Ja, genau. Ich rede schon über den Sponsor.
Oh. Martin.
Also, das macht das halt auch wieder kaputt. Weil ich finde, man sieht ja jetzt auch schon irgendwie die Jugendmannschaft und die Frauenmannschaft und so startet in die Saison und die haben quasi auch einen neuen Trikotsatz bekommen und haben die Audi-Ringe in weiß da drauf bekommen. Und es schaut gut aus. Es schaut richtig gut aus, finde ich. Es ist nicht unbedingt, also ich sage ja irgendwie immer, boah, ich wünsche mir, ein FC Ingolstadt Heimtrikot sollte schwarz-rot gestreift sein. Das ist jetzt hier nicht. Ich bin immer nicht so ein super Fan davon, irgendwie so die Ärmel abgesetzt vom Rest. Das wirkt irgendwie so baukastenmäßig dann auch irgendwie, aber ich habe auch ein paar Tage gebraucht, um mich irgendwie so ein bisschen reinzusehen. Aber also einerseits die bayerischen Rauten hat auch eine Story, ist auch irgendwie ein guter Background. Insgesamt bin ich auch, glaube ich, Fan davon, dass quasi von einem schwarz-roten Trikot der rote Teil der überwiegende ist. War ja in der Vergangenheit dann oft so, dass es eher quasi schwarz mit roten Teilen war, was dann auch dazu geführt hat, da musst du irgendwie ein weißes Auswärtstrikot haben und ein andersfarbiges drittes Trikot. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass quasi da der rote Teil schon der größere ist. Und ich finde es ein absolut legitimes Trikot. Wie gesagt, der Sponsor macht wieder einiges kaputt. 8 von 10.
Ich habe jetzt gerade das von dir genannte Frauentrikot angeschaut. Das sieht definitiv besser aus mit den Audi-Ringen. Aber ich sehe auch da wieder, was mich stört. Ich finde, es sieht aus wie ein richtig billiges Trainingstrikot. Ja, ich finde, es ist wirklich das billigste Audi, nicht Audi, Irea in dem Fall, Trainingstrikot, das ich finden kann. Da zahle ich 15 Euro für und ist gut. Ich verstehe schon, was du meinst mit diesen...
Das machen die Ärmel, gell? Die Ärmel machen
ja, diesen Trainingstrikot-Vibe. Ja, total. Und ich finde, die Art dieses Farbverlaufs in den Rauten gibt mir so einen absurden Template-Vibe. Ich weiß, ich sehe dann auch, da sind Rauten, die kann ich dann interpretieren. Aber dieses Ding gibt mir einen richtig krassen Template-Vibe. Die Ärmel voll abgecuttet vom Rest. Dann steht da Irea und da steht da irgendwie so ein Logo drauf. Für mich, das ist ein richtiges Trainingstrikot. Und deswegen, vielleicht kann ich mich da irgendwie dann warm sehen, aber wenn ich das jetzt so sehe, gebe ich dir recht, sieht mit den Audi-Ringen viel besser aus, aber auch mit den Audi-Ringen sieht es aus für mich wie, ja, Aufwärm-Jersey und das schmeiße ich weg und ziehe mir ein richtiges an.
Also ich sehe hier gerade im Shop auch, dass wir jedes Trikot als Langarm-Trikot verkaufen. Das fand ich interessant. Ich dachte, das ist wirklich nur so ein, man macht das mit dem Retro-Trikot irgendwie nochmal. Aber ich glaube das, und lustigerweise ist bei dem Heimtrikot zumindest, entweder lädt das Bild hier gerade bei mir nicht oder keine Ahnung, auf jeden Fall, da sehe ich das Trikot gerade nicht in Langarm, aber ich glaube, dass das mit den langen Ärmeln vielleicht besser wirkt. Sogar.
Kann sein, das muss ich nochmal recherchieren. Ja. Gucken, ob ich ein Bild finde. Ja, auf jeden Fall da, keine Ahnung. Das finde ich das Schwächste. Ich weiß, was du meinst. Ich finde, dass die Rauten halt so in die Story passen insgesamt, mit diesem, wie bauen wir unsere Identität auf? Und das ist ja ein Zusammenbau des Logos am Ende des Tages, was wir da machen. Und ich bin nicht grundsätzlich dagegen gegen die Art, aber umso mehr, ich finde es stimmt schon, also dieses abgeschnittene, ich habe unten ein Trikot und oben so einen aufgenähten Ärmelsatz drüber, das geht von mir halt weg von so einem durchdesignten Trikot und das ist, glaube ich, das, was mich optisch so ein bisschen stört, aber hingestellt, ich finde es super, dass es dieses Konzept da ist. Copilot sagt dazu übrigens 8,5 von 10 und Claude 7 von 10.
Obwohl es eigentlich ja die Vereinsfarben perfekt trifft.
Obwohl es, ja, aber das, ich kann gerne auch nochmal irgendwie gucken, ob ich den Chat noch offen habe, warum das nur eine 7 von 10 ist. Rote Basis mit einem dezenten Schachbrettmuster auf dem Torso, schwarze Ärmel und Seitenteile, dazu weiße Akzente an Krakenschultern und Seiten. Die Idee, das Wappen als Textur neu zu interpretieren, der sich über die Vorderseite zieht, ist konzeptionell stark, traditionsbewusst, aber nicht altbacken. Okay. Solide, aber unspektakulär. Naja, gut. Irgendwie klingt das erste noch. Oh, wow, geil, voll cool. Ja, aber irgendwie ist es scheiße.
So wie unsere Saison heute. Ja. Passt eigentlich auch ganz gut irgendwie zu unserer Einschätzung des Kaders meistens.
Ja, eben. Also, ich bin du sagst scheiße.
Also du hast deine KI sehr gut trainiert, um den grundsätzlichen Vibe unseres Podcasts zu matchen, finde ich.
Ja.
Aber insgesamt, also meiner Meinung nach schon eine der stärkeren Trikotsaisons beim FC Ingolstadt. Wenn wir jetzt noch diesen Sponsor mal irgendwie zu packen bekommen würden und denen sagen, Leute.
Ich muss dir aber sagen, ich bin jetzt mal, ja, alles gekauft, ja. Aber die werden wir halt irgendwann wieder los. Irgendwann sind wir wieder erfolgreich. Dann haben wir ein schöneres Logo drauf. Und dann sind wir hoffentlich irgendwann an dem Punkt, an dem wir wirklich individualisierte Trikots bekommen. Und dann machen wir das nochmal in richtig. Weil jetzt ist es ja auch, also die Idee ist nett, aber ja nicht komplett geil. Und dann ist es der Sponsor noch drauf, ist scheiße. Haben wir jetzt unsere Möglichkeit, dieses Konzept in schön mit einem dezenteren Sponsor, vielleicht netto, einfach mal und dann durchzuziehen irgendwann. Aber der Anfang ist gut, deswegen, ich bin auch deiner Meinung, vom Satz her, da habe ich viel Schlimmeres gesehen.
Aber ein sehr guter Podcast. Ja. Ich habe schon Schlimmeres
gesehen. Viel Schlimmeres gesehen. Ja, deswegen passt das für mich. Wir haben noch zwei Themen. Also ich habe noch zwei Themen.
Ja.
Das eine ist relativ kurz, aber das passt jetzt irgendwie zu den
ganzen Prognosen. Also wir haben die 2-Stunden-Marke auch schon gerissen.
Ja, scheißegal. Zu den Prognosethemen. Na, es gibt auch dieses Jahr wieder den Kicker-Manager.
Ah ja.
Und es ist dieselbe Liga wie letztes Mal. Also jeder, der drin ist, kann einfach drin bleiben, seinen neuen Kader aufstellen. Jeder, der noch nicht drin ist, findet den Link in der Shownotes.
Und auf unseren Socials.
Und in unseren Social-Kanälen bestimmt auch. Wichtig ist, Saison, sowohl zweite und dritte Liga gehen in der Woche, in der diesen Podcast hört, los. Also es wäre gut, wenn ihr euren Kader zum ersten Spieltag direkt aufstellt. Ich glaube, ihr könnt das nachher schon noch machen, aber verliert halt den ersten Spieltag. Mhm. Regeln kennt ihr, ansonsten einmal Kicker-Manager-Regeln nachlesen, sind die Standardregeln. Der Sieger des letzten Jahres mit dem wunderschönen Namen Jan Hater, und da ist wahrscheinlich noch eine Zahl dabei, aber Jan Hater hat sich noch nicht bei uns gerührt. Es gibt noch einen Preis zu claimen. Macht das gerne. Sonst geht das in den Pool für nächstes Jahr.
Haben wir natürlich jetzt auch wieder 2 Stunden gewartet, um diesen Aufruf zu starten. Da wird Jan Hater bestimmt.
Naja, also du gewinnst bei uns halt auch nur, wenn du es durchhältst. Ja. Ne? Muss man Loyalität zeigen.
Erst dann überlegen wir, was das Preis
macht. Meinst du, dass Emre Gül Jan Hater ist?
Auf einmal macht alles Sinn.
Ne? Selbst schließt sich das Ganze wirklich. Das nur so als Zwischenaufruf. Und dann haben wir eigentlich noch ein Thema.
Ja.
Die Neuausrichtung des FC Ingolstadt. Ja, aber irgendwie ist es ein super spannendes Thema. Es ist irgendwie auch nicht groß genug, um das jetzt hier irgendwie dann zu trennen. Das fände ich albern. Deswegen würde ich jetzt schon noch machen. Und ich meine, die meisten erinnern sich wahrscheinlich irgendwie noch an die Gerüchte der letzten zwei, vielleicht sogar drei Jahre, dass die Möglichkeit besteht, dass wir Niklas Wilson Sommer als Profispieler verpflichten. Da haben wir relativ großen Aufschrei irgendwie für uns gehabt und gesagt, boah, nee, bitte auf keinen Fall, bis wir lassen diesen Kelch an uns vorübergehen. Dann für alle, die es nicht wissen, die sich nicht auskennen, Niklas Wilson Sommer ist ein sehr, sehr bekannter Influencer in Deutschland. Einer der größten Sportinfluencer ist das falsche Wort, aber aus dem Zirkel einer der größten Influencer und mit dem ganzen Netzwerk da, so das in Deutschland existiert, Illy Geller und Co. irgendwie verbandelt. Heißt, halt jemand, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit hat, aber jemand, der jetzt nicht wirklich so grundsätzlich für Fußballtradition steht. Und wir hatten da relativ viel Aversion, also ich wollte mal für mich erstmal, aber Martin kann es sagen, relativ viel Aversion dagegen, ihn als Profispieler zu verpflichten, weil man halt immer so diesen Geschmack dabei hat, naja, ist das jetzt ein PR-Stunt oder ist das wirklich ein Spieler, den du für deine Mannschaft verpflichtest? Früher bei Nürnberg gespielt, dann irgendwie vor ein, zwei Jahren irgendwie nach Mannheim gewechselt und hat jetzt letztes Jahr, also Ende der Saison, seine Profikarriere beendet. Er hat sich verletzt auch nochmal irgendwann zwischendurch. Ich meine, ist glaube ich erst 27, aber hat seine Profikarriere beendet.
28,
Entschuldigung. Und jetzt kam irgendwie aus dem Nichts vor ein paar Tagen, was für mich aus dem Nichts, vielleicht wusste man irgendwas anderes, für mich aus dem Nichts, vor ein paar Tagen die Message, dass er, also ich sage immer Niklas Wilson, er nennt sich selber Willi, das ist Willi, ja, zum FC Ingolstadt, zur zweiten Mannschaft als Co-Trainer-Spieler wechselt. Und das hat mich erstmal irritiert, aber inzwischen habe ich mich so ein bisschen darüber informiert und da kann man ja gleich darüber diskutieren, aber vielleicht erstmal noch grundsätzlich dein Grundgefühl irgendwie zu der Personalie davor halt vielleicht auch, also auch wie es in den letzten Jahren irgendwie war. Weil ich glaube, es sind schon zwei paar verschiedene Schuhe, man holt ihn als Profispieler und man hat ihn jetzt als Funktionär.
Also ich muss ehrlich sagen, mein erster Gedanke, meine erste Reaktion darauf war nicht so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, im Sinne von, man unterscheidet da zwischen irgendwie, ob er jetzt Spieler der ersten, Spieler der zweiten, Co-Trainer, whatever ist, sondern ich finde, also ist der erste Gedanke tatsächlich gewesen, boah, wir holen uns jetzt einen Influencer in den Verein, egal in welche Rolle. Und da bin ich schon noch Fußballromantiker, Traditionalist oder so, dass ich das eigentlich nicht in meinem Verein sehe. Das heißt, also
ich zitiere mal nicht, was du so in den Chat schreibst.
Naja, also meine erste Reaktion war tatsächlich so, ja okay, dann kündige ich meine Vereinsmitgliedschaft. So. Das war vielleicht ein bisschen aus der Emotion raus, aber also tatsächlich gehe ich schon mit starken Vorbehalten in diese Nummer rein. Ja. Habe ja jetzt auch ein paar Tage irgendwie Zeit gehabt, das ein bisschen differenzierter vielleicht zu betrachten. Aber ich sehe das weiterhin als auf jeden Fall gefährlich irgendwie an. ob es jetzt überraschend kommt oder nicht, ist es jetzt nicht so, dass ich mich da tagtäglich irgendwie mit dieser Thematik irgendwie beschäftigt habe, aber einerseits war das vor ein paar Jahren schon mal irgendwie ein Thema und andererseits, wir haben es ja vorher schon ein bisschen angekündigt, also jetzt auch nicht, kommt nicht komplett aus dem Nichts, also es sind halt eben genug Leute in unserem Verein schon, die ja auch in dieser Szenerie dazu zugange sind, also sprich mit Patrick Schönfeld, mit Nico Antonic, ich glaube sogar noch jemand, die da auch mindestens in der Icon League, das ist für mich auch einfach ein Aspekt des Fußballs ist, den man nicht wegdiskutieren kann, der sehr, sehr polarisiert, aber halt auch einfach Klickzahlen und so weiter hat, für den ich mich aber einfach nicht interessiere. So. Aber dass in diesem Universum einfach Leute tätig sind, die in unserem Verein schon sind, hat man ja spätestens mit diesem Testspiel auch letztes Jahr gegen Delay Sports dann gesehen und auch das hat ja einfach bewiesen, okay, da steckt einfach eine unglaubliche Kraft dahinter an Sichtbarkeit, an Begeisterung für junge Leute, zu denen ich mich ehrlich gesagt dann an der Stelle einfach nicht dazu zähle, weil ich kenne dieses ganze Universum nicht. Aber ja, also ich...
Ja, und da muss man sagen, also die Sportskiste, das ist ja auch dann irgendwie im Endeffekt ja alles verwandelt, weil das dann eben Eli Geller und die sind ja dann irgendwie Best Friends und diese, also die, das hängt ja alles zusammen, diese ganze Kosmologie, hängt ja irgendwie alles zusammen. Mhm. Und entsprechend ja, kommen da dann die Kontakte her und whatever. Ich habe nur so ein paar Zahlen, die müssen wir, glaube ich, drüber diskutieren, dann grundsätzlich ja irgendwie über das, was macht diese Reichweite. Aber wenn du dir einfach mal anschaust, der Willi, der hat halt einfach mal auf TikTok 1,1 Millionen Follower auf seinem Hauptkanal. Und wir ignorieren da erstmal alles, was an Fankanälen, Clipkanälen, anderen Verknüpfungen, alles existiert. 1,1 Millionen Follower. Der FC hat 25.000 auf TikTok. Er hat 1 Million Follower auf Insta. FC hat 100.000. Er hat 1,2 Millionen Follower auf Twitch. Der FC hat 71 auf dem E-Sport-Kanal auf Twitch und er hat irgendwie 57.000 auf dem Hauptkanal auf YouTube, Ingolstadt hat 6.000. Also wir reden ja über Dimensionen und wir können natürlich über alles diskutieren, welche Zielgruppe ist es, wie profitiert der FC Ingolstadt davon, ist das viel zu weit weg von uns, ist das ein Image, das du willst oder nicht, da können wir alles gleich noch diskutieren. Mhm. Aber erstmal überhaupt sich nur diese Zahlen hinzulegen, und diese Dimension ist einfach nur absolut irre. Dann, allein zu sagen, der erste Post auf der Ingolstadt-Page, FC Ingolstadt-Page, auf TikTok, mit diesem Servus Schanzer, ich bin's, der Willi, hatte 760.000 Aufrufe. Ein durchschnittlicher Aufruf auf unserer TikTok-Page hat so 5.000, ich glaube, der Kanuric kommt zurück, hatte so 50.000. Und dieser Post hat auch irgendwie 80.000 Likes, also deutlich mehr Likes als sonst ein guter Post an Views hat. Also das ist irre, irre. Genauso auch nur gesagt, genau der erste Post, nur ein Bild von ihm auf Instagram, von unserem Account, 138.000 Likes auf Instagram. Normaler Post von uns hat nicht mal 1.000. Ja, also was da irgendwie an Strahlkraft existiert in einer sehr jungen Zielgruppe, die ja trotzdem sehr sportinteressiert ist, weil es ist halt einfach Fußball in Kontakt, ist Wahnsinn. Und das hat natürlich genau diese Vor- und Nachteile, die halt auch, ich meine, wir haben ja auch über Delay Sports die ganze Kiste diskutiert, wir haben diskutiert über dieses, wir haben irgendeinen so amerikanischen Influencer im Haus und hofieren den da irgendwie durch unsere Katakomben. Also wir sind schon Reichweiten geil gewesen in den letzten Jahren. Aber und da habe ich mir jetzt irgendwie, ja, ich habe mir ein bisschen was angeschaut, halt auch einfach nochmal. Ich meine, ich kannte den vorher schon irgendwie doch durch irgendwie Streams und so, aber der war mir relativ egal. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mir das so anschaue, zum einen kannst du, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass der einfach scheiße sympathisch ist. Mhm. Ich finde den einfach unglaublich sympathisch von seiner Art, weil die so unperfekt irgendwie wirkt. Nur im Grinsen, super netter Typ. Und alles, was ich jetzt in diesem Kontext drumherum irgendwie von ihm gehört habe, klingt für mich halt auch erstmal so, als hätte er einfach wirklich ein Ziel im Leben, diese Erfahrung zu sammeln, Trainerschein zu machen, die Geschichte zu machen, dass er verdammt ernst meint und dass das für ihn halt dieser Weg ist. Deswegen deine Seite finde ich ehrlich gesagt super. Und jetzt ist die zweite Seite, und das ist vielleicht eine Blackbox, und jetzt glaube ich, dass die über die eher diskutieren müssen. Ich glaube, über seinen Antrieb musst du fast nicht diskutieren. Was ist unserer?
Was machst du draus?
Ja, ja, was machst du und warum gibst du jemandem die Chance, der zumindest mal nach außen hin, wenn man alles ausnimmt, erstmal nicht so viel Verbindung zu uns hat? Er sagt zwar selber ja auch irgendwie, er ist schon irgendwie sehr viel, also er ist schon lange irgendwie in Kontakt mit Ingolstadt, einfach auch grundsätzlich, weil er irgendwie der Freund vom AG war damals und das dann gespielt hat, wäre schon oft da gewesen und so, bla, kann ja alles Mögliche rein. Aber es ist jetzt erstmal halt einfach, wenn du diese ganze Influencer-Kiste ausblendest, ist es ein aufstrebender Trainer, der seine B-Lizenz gemacht hat und jetzt Erfahrungen sammeln möchte. Was ja jetzt kein Verbrechen ist.
Und was schon auch im Endeffekt Anspruch unseres Vereins ist, Trainer zu entwickeln. War es in der Vergangenheit und ist es quasi auch immer noch Leuten da die Chance zu geben. Haken dahinter. Was ich gar nicht einschätzen kann, ist, ob er quasi dafür geeignet ist, einfach aus Fußball-Know-how-Gründen. Aber hat jetzt, glaube ich, den B-Schein bekommen.
Genau, hat die B-Lizenz. Und was auch vielleicht interessant ist, also ich verfolge es nicht, aber ich habe nur von dem, was man so im Umfeld jetzt auch in Kommentaren gelesen hat und so, dass der halt auch schon wohl in diesem, ja schon auch eine, diese Funktion im Endeffekt auch in der Eckenliga oder wie auch immer sie heißen, dann irgendwie bekleidet in irgendeiner Form. Also dass der da schon sehr aktiv halt irgendwie ist. Ich meine, der war Profispieler. Er war nicht der Profispieler, er hat in Nürnberg gespielt, er hat in Mannheim gespielt, also er hat schon auf einem gewissen Niveau gespielt auch. Es ist ja nicht so, dass das jemand ist, der den ganzen Tag irgendwie FIFA zockt und jetzt sagt er wird jetzt Trainer. Also er hat ja definitiv Know-how.
Wie gleichzeitig weiß ich nicht, ob quasi in der Eigenliga jetzt irgendwelche taktischen Konzepte eine Rolle spielen, die dir im Großfeldfußball wichtig sind. Ich habe auch versucht, irgendwie das eine oder andere anzuschauen, habe irgendwie ein Reel gesehen, wo dann irgendwie ein Influencer sagt, ja, aber schau doch mal hier, diese Motivationsansprache, die der da bei der Eigenliga hält und so, den möchte ich auch als sein haben. Ja, aber also ich glaube, da ist halt Motivation eins von vielen Aspekten und aber wahrscheinlich nicht das unbedingt Vordergründige ist, um fachlich guter Trainer zu sein. Gleichzeitig haben wir in der Vergangenheit auch nie irgendwelche Co-Trainer-Personalien der U21 hier diskutiert. Also deswegen. Insofern, ich verstehe seinen Antrieb. Ich glaube auch, dass er, also die Argumente, die er da in dem ein oder anderen Videosnippet, das ich gesehen habe, irgendwie geliefert hat, mit irgendwie hast hier auch einfach eine gute Infrastruktur, Trainingsbedingungen und so weiter, super, um sich da irgendwie vorzubilden. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe irgendwie verstanden, dass er seine Karriere irgendwie so ein bisschen beendet hat wegen einer Knieverletzung oder so. Deswegen mal schauen, welche sportliche Rolle er tatsächlich als spielender Co-Trainer dann tatsächlich in der Bayernliga noch spielen kann. Das ist ja jetzt auch nicht komplett Kreisklasse, sondern schon noch irgendwie ein gewisses Niveau, von dem er ja jetzt auch gar nicht so weit in seinem Peak entfernt war, ein, zwei Ligen höher. Deswegen muss man da mal schauen. Aber klar, also ihm dafür die Chance zu geben, gehe ich mit. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist halt einfach, also oder ich sehe, in meinem Fußball ist kein Spieler, kein Mitarbeiter größer als der Verein. Wir holen uns aber jemanden rein, der einfach von in der digitalen Welt auf jeden Fall, du hast gerade die Zahlen vorgelesen, ein Vielfaches größer ist als der Verein. Und wir fangen auch schon an, irgendwie hier, ja, da dann irgendwie ein Selfie-Video und so weiter zu machen und auf unsere Kanäle hochzuladen. Das mag alles logisch sein, du musst es eigentlich fast spielen, um halt einfach auf diesen Zug mit aufzuspringen. Ich habe nur, und du hast die Beispiele aus der letzten Saison genannt, das Gefühl, dass wir da nicht als Verein nicht sensibel genug damit umgehen und uns da eher lächerlich machen damit, weil wir es übertreiben oder wie auch immer. Also allein die Tatsache jetzt, dass irgendwie schon dann in der Pressemitteilung, es gibt dafür eine Pressemitteilung, wir verkaufen teilweise irgendwie Spieler, die große Talente sind, irgendwie der Michelbach zum Beispiel, der ist irgendwie kanadischer Junioren-Nationalspieler, der geht in die Dritte oder geht irgendwie zu Freiburg 2 oder so. So, das ist nicht mal eine Meldung irgendwo bei uns auf den Kanälen und da wird das jetzt wirklich schon von vorne an voll ausgespielt. Ist irgendwie in der Meldung steht dann drin, ja, und irgendwie den Niklas Sommer Vlog, den könnt ihr ab nächster Woche im Fanshop kaufen und so. Und ich denke, oh, das ist eine Gefahr, dass wir uns da wieder zu sehr anbiedern an eine Community, die definitiv existiert, gegen die ich auch nichts habe, die dir aber am Ende des Tages, glaube ich, nicht das Stadion voll macht, was aus meiner Sicht immer noch das vordergründige Ziel eines Vereins und seiner Marketingaktivitäten irgendwie sein muss. Also wir haben es halt de facto die letzten Jahre nicht geschafft, Karl-Heinz aus Etting irgendwie zu überzeugen, ins Stadion zu gehen. Und verwenden jetzt unsere Energie drauf, irgendwie die digitale Community irgendwie für den FC Ingolstadt zu begeistern. Die werden vielleicht die ein oder andere Trikotumsätze erzeugen, die werden auch den FC Ingolstadt cooler finden oder mehr auf dem Schirm haben, als sie es bisher gemacht haben. Aber ich habe das Gefühl, dass wir uns da halt so ein bisschen ranwerfen und unser eigentliches Ziel, nämlich ein volles Stadion und das, was Fankultur ausmacht, echte Fans zu haben, nicht nur Leute, die einem Spieler, einem Menschen hinterherlaufen, vielleicht ein bisschen aus den Augen verlieren. Es kann beides nebeneinander funktionieren. Es kann dir auch wahrscheinlich Möglichkeiten eröffnen in dem Business, dass der neue Geschäftsführer Sponsoring und Marketing hat. Es gibt eine Sichtbarkeit, die du bisher vielleicht nicht hattest, wenn du es geschickt anstellst. Es gibt dir vielleicht Möglichkeiten, da auch klassische Sponsoreneinnahmen darüber zu generieren, über den Co-Trainer der U21. Und wir sind uns alle einig, wir brauchen jegliche Einnahmequelle, die wir irgendwie erschließen können. Aber bitte halt nicht in einem Personenkult ausartend. Und ja, ich habe mir diese Videos eben auch angeschaut. Ich finde ihn auch sympathisch. Ich finde auch, so wie er es erklärt, ich meine, am Ende ist er Influencer und muss Leute beeinflussen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch eine Qualität, die man vielleicht auch einfach haben muss in dem Beruf. Aber ich kaufe ihm das ab und ich bin definitiv bereit, ihm eine Chance zu geben, sich diesem Verein unterzuordnen, seinem Ziel unterzuordnen. Und ich hoffe einfach, dass unser Verein das nicht falsch interpretiert.
Ja, also gehe ich bei allem mit eigentlich, also fast allem. Ich glaube, deswegen, ich finde es ganz wichtig, den Anfang der Diskussion zu trennen zwischen seinen Ambitionen und unseren. Vor allem, ich glaube ihm das, und ich habe nicht gesagt, klar, stellt er das auch gut dar, aber ich glaube ihm das, dass es für ihn auch erstmal in einer Form getrennte Welten sind. Also, was man so sieht, ist das, was er an Content so macht und das, was er da irgendwie inhaltlich auch vorher gemacht hat, schon auch getrennte Welten sind. Dass der jetzt nicht auch früher irgendwie über das Mannheim-Trainingsgelände gelaufen ist und die ganze Livestream gemacht hat. Ja, also das ist ja das, man muss ja, glaube ich, diese Assoziationen auch mal trennen. Ne? Also der ist schon, und so professionell kommt mir auch vor, zum einen Teil hat er seinen Job als vorher Fußballprofi, jetzt eben als Trainer, und zum anderen Teil hat er halt einfach nur einen zweiten Job. Der ist halt einfach mal Influencer und das kannst du nicht komplett trennen, aber für mich wirkt das tatsächlich relativ gut getrennt. Deswegen, ich kann mir da gar nicht anmaßen, darüber zu diskutieren, ob der geeignet ist für irgendeinen Job. In dem Fall machen wir sonst schon auf Positionen, bei denen wir denken, oh, da kann man irgendwas zu sagen, da kann man es gar nicht. Deswegen würde ich da sagen, ich würde ihm aus meiner Sicht, weil es scheiße sympathisch ist, sowieso jede Chance geben und der soll das einfach machen. Und ich glaube eher, wirklich, und das ist alles, was du gerade gesagt hast, es liegt dran, was unser Verein daraus macht. Wenn unser Verein die Fresse hält und die passive Aufmerksamkeit mitnimmt, die gigantisch ist, weil, wie ich gerade vorhin schon gesagt, er hat diese Followerzahlen. Er hat aber ein Netzwerk, das aus verdammt vielen anderen Leuten besteht, die auch darüber reden. Der ist überall auf irgendwelchen Events, der ist überall auf irgendwelchen Sachen und es kommt einfach allein deswegen schon so viel Aufmerksamkeit passiv darauf, die kannst du auch gut finden oder schlecht finden, die ich aber okay finde. Und ich finde, von dem, was man irgendwie gesehen hat, ich glaube, dass unser Verein schon zu vielen von dieser Audience passt. Nicht, dass die Audience zu uns passt, aber dass es jetzt schon so ist, dass sich wahrscheinlich sehr viele junge Fans von ihm damit irgendwie gut, das irgendwie ganz cool finden könnten, dass wir da irgendwie das sind. Ob du die willst oder nicht, ganz andere Geschichte. Und ich glaube auch, weil du vorher gesagt hast, naja, was will ich mit der Gen Z, Gen Alpha, was auch immer, in Berlin, die ihn dann vielleicht irgendwie geil finden, die bringen mir hier gar nichts. Ja gut, aber lass die paar Prozent, die hier aus dem Umkreis kommen und dann vielleicht auch hängen bleiben, die nehme ich auch mit. Das ist schon vollkommen okay.
Bleiben die halt hängen, wenn er irgendwann weiterzieht, ist halt die Frage. Ja.
Martin, sind die Leute hängen geblieben, die wegen der ersten Liga bei uns hier waren? Nein. Fünf. Ja, also
es ist alles eine legitime andere Diskussion. Ja. Wie gesagt, also es soll auch nicht der Hate, also schon gleich gar nicht ihm gegenüber irgendwie sein. Und ich sehe es ja auch so, dass er, glaube ich, in seinen letzten Stationen das auch hingebracht hat, zu trennen, mit einer Ausnahme, dass er in dem Bayern-Trikot irgendwie Nürnberg rumgelaufen ist und dann irgendwie da auf die Fresse bekommen hat, was ich auch nicht natürlich gut heiße, das ist Gewalt. Und, aber es ist natürlich auch ein Move,
Regensburg,
genau, den ich hoffe, dass er daraus schon auch gelernt hat, auch wenn natürlich die Art und Weise, wie das Ganze gelaufen ist, nicht gut zu heißen ist. Aber dass es einem Nürnberger Ultra nicht gefällt, das zu sehen, ist ja halt auch völlig klar, dass es eben nicht das ist, was du dir wünscht.
Ja, ich glaube, das ist eine andere Diskussion. Das ist halt einer, der einen dummen Fehler macht und in dem Fall einer, der einen dummen Fehler macht und halt verdammt viel Reichweite hat. Deswegen weißt du das. Wie viele andere Spieler haben so einen Scheiß gemacht und dir fällt es gar nicht auf. Das weiß ich. Deswegen auch wieder hingestellt. Ja, wichtig ist mir nur, ich glaube, gesagt, der soll das machen. Wenn er es so macht, wie es jetzt anhört, ist es vollkommen okay. Und alle Sachen, die du vorgesagt hast, was unser Verein bitte nicht machen soll, Dinge wie Trikots mit Neckbach, wo ist ein Sommer-Vlog, weil who the fuck cares, bewerben oder sonst was, das sollen sie einfach tunlichst lassen. Und dann bin ich mit dem ganzen Ding super fein. Dann soll er das machen, soll er seine Erfahrung sammeln, soll seinen Schein machen, soll dann sich entweder vielleicht auch hier entwickeln oder hier gehen, alles okay, und dann nimmst du mit, was da irgendwie mitkommt. Aber so, wenn wir jetzt dann irgendwie als Verein ihn anders behandeln als einen anderen Co-Trainer der U21, weil in den meisten Jahren kann ich nicht mehr sagen, wie der heißt, dann ist ein Fehler, dann ist ein Problem. Mhm. Dann machst du es aus meiner Sicht falsch. Dann kannst du sagen, nein, das ist richtig, weil ich kann, ich will ja die Reichweite ausschlachten. Aber dann finde ich es problematisch. Wenn du einfach nur mitnimmst, was damit kommt und sagst, hey, das ist ein Trainer, in dem ich Potenzial sehe und den baue ich auf und dann der bringt halt noch ein Paket mit. So be it. Ich meine, du kannst genauso sagen, ja, das ist gemein, aber du kannst genauso sagen, Sabrina zur Trainerin damals zu befördern, war ein ähnliches Paket. Ein Paket mit, ich vertraue ihr als Trainer und ich setze auf sie, bin aber wohl wissend, dass ich dadurch ordentlich Reichweite bekomme und ich nehme die mit.
Und da muss man ja sagen, da haben wir es gut gemacht.
Und da haben wir es gut gemacht.
Oder machen es gut. Ist ja immer noch.
Inzwischen ist ja keine Aufmerksamkeit mehr drauf.
Ja, immer mal wieder. Aber also ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht. Andererseits natürlich, also wahrscheinlich würden wir es andersrum auch genauso als dumm bezeichnen, wenn du dieses Potenzial an irgendwelchen Einnahmequellen, sei es jetzt Trikots verkaufen, sei es digitale Reichweite, sei es Sponsoren darüber zu generieren, irgendwie liegen lässt. Also du musst es halt einfach mit Bedacht, glaube ich, machen. Und wenn ich halt von positivem Außenimage irgendwie spreche, dann ist es mir in meiner Sicht natürlich immer halt einfach eine mehr aus Fankultur, aus traditionellen Fußball gerichtete Sicht. Das heißt nicht, dass das eine das ohne das andere oder das eine dem anderen widerspricht. Mein Fokus liegt halt immer nur einfach auf der Sichtweise. Und natürlich konkurriert das an der Stelle schon ein bisschen, dass halt, ja, irgendwie, ja, kommt ein Influencer zu deinem eh schon als Kommerzverein gebrandeten Verein in einer traditionellen Fußball-Bubble nicht das beste Ansehen irgendwie genießen wird.
Ja, ja, also ich meine, die Diskussion kannst du ja umdrehen und dann genauso sagen, naja gut, wer uns das unterstellt und uns so sieht und dem das dann ein Öl in seinem Feuer ist, der wird auch ohne den Influencer nicht sagen, oh, der FC Ingolstadt, das ist aber ein Traditionsclub, den ich sehr groß wertschätze.
Klar, aber du hast natürlich ein Argument mehr einfach an der Stelle. Ja. Aber
deswegen, also ich bin der Meinung, wenn man den Mann einfach in Ruhe arbeiten lässt und er arbeitet gut, dann soll er nach Feierabend machen, was er will. Und wenn er mit irgendeinem Trikot auf die Fresse kriegt, dann soll er mit irgendeinem Trikot auf die Fresse kriegen. Das ist einfach ein Typ, der jetzt bei uns arbeitet und als zweiten Job halt recht viel Reichweite hat. Und wenn wir den in Frieden lassen und der Verein in Frieden lässt und der macht seinen Job gut und deswegen wird er so behandelt, weil er seinen Job gut macht, dann bin ich total happy mit der ganzen Geschichte. Sehen wir uns ehrlich? Wird das so laufen? Nein. Aber die Chance muss man allen Beteiligten geben erstmal.
Ich hoffe, dass wir jetzt das Thema nicht jedes Mal irgendwie auf die Agenda bringen müssen. Das, glaube ich, wäre schon ein ganz guter Fortschritt.
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir dieses Thema jedes Mal auf die Agenda bringen. Das heißt nämlich, dass die Profimannschaft so wenig Angriffsfläche bietet.
Willst du eine neue Kategorie einführen? Was macht eigentlich Willi?
Ja. Wir profitieren jetzt von der Reichweite.
Ja. Ja, alles, was wir gerade gesagt haben, was wir nicht machen wollen.
Wir taggen ihn jetzt in jedem Reel und so.
Ja, jetzt wird unser Social Media Game auf einmal auf neue Beine gestellt.
Das wird jetzt alles anders.
Okay, was soll direkt mal einen reißerischen Titel, dass sich das die ganze Community irgendwie anhört, die 2,5 Stunden, bis wir hier zu dem Punkt gekommen sind.
Nee. Warte, wir sind jetzt fast
durch. Not gonna happen. So.
Wir beerdigen jetzt dieses Thema. Wir haben schon wieder viel zu viel darüber geredet, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir nicht, dass nicht nachher einer kommt und sagt, jetzt beschwert ihr euch wieder. Und Anschein hat ja nichts gesagt. Jetzt haben wir nur noch den Ausblick drauf, dass die Saison jetzt losgeht. In wenigen Tagen. Und sie geht los mit einem Heimspiel gegen Würzburg.
Gegen Würzburger Kickers, ein Aufsteiger.
Auch ein Aufsteiger. Heißt auf dem Papier durchaus ein Spiel, das man auch gewinnen kann. Um direkt mal wieder die Erwartung hochzuschrauben. Und zu diesem ersten Spiel wolltest du, glaube ich, noch aufrufen.
Ja, also alle, die jetzt irgendwie über 2,5 Stunden durchgehalten haben, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Alle anderen natürlich auch.
Die anderen bleiben zu Hause.
Zur Fahrradtour der Fanszene, inklusive Weißwurst-Frühstück, zum Saisonstart zu kommen, nämlich Treffpunkt um 9.30 Uhr am Weißbräuhaus in Ingolstadt und dann gemeinsame Abfahrt zum Stadion gegen 11.30 Uhr. Genau. Kommt also alle mit eurem Fahrrad und lasst uns gemeinsam in die Saison starten.
Kommt alle zum Fahrradfahren. Aber wenigstens ein bisschen Betätigung, bevor wir uns wieder auf der Tribüne langweilen. Ja, zwischendurch ist noch ein Toto-Pokalspiel. Zweite Toto-Pokalrunde, nachdem wir die erste entspannt 7-1 gegen Forst Inning gewonnen haben. In Memmingen. Also wer vielleicht noch kurzfristig in Urlaub fliegen will und dann denkt, ach, München West ist doch super nah am Austragungsort und spielt ein Toto-Pokalspiel. Schaut euch am Dienstag, wenn bis dahin Folge live ist, weiß ich gar nicht. Aber schaut euch dann um 18:30 Uhr in Memmingen gern Toto-Pokal an. Und sonst sehen wir uns am Samstag zum Heimspiel gegen Würzburg. Ja, ansonsten wird das Stadtprogramm ziemlich durchwachsen, würde ich sagen. Oder? Also danach kommt erstmal nach dem Aufsteiger ein Absteiger mit Münster, also in Münster. Und dann auswärts zum nächsten Aufsteiger, Groß-Asbach. Also wir haben viele Wundertüten, weil viele Ligawechsel mit relativ viel Umbruch.
Ich habe hier noch die Toto-Pokal-Schlagzeile aus dem Donaukurier. Boss Gärtner sieht das Finale als Pflicht. Und damit würde ich auch die Folge von meiner Seite ausschließen eigentlich.
Super. Hm. Toll. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am Fahrrad. Ansonsten sehen wir uns im Blog. Wenn der Ugondo Hype Train loszieht. Und hören uns hoffentlich nicht irgendwie in ein paar Wochen wieder zum Beerdigen des Hype Trains. Aber das machen wir nicht. Deswegen, Schanzer, gutes Schwitzen, schönen Saisonstart. Bis demnächst. Servus.
Servus.